Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Wir sind heute bei Folge 12 angekommen.
Folge 12.
Und für Folge 12 habe ich mir wieder einmal ein paar fulminante Gäste eingeladen, mit denen wir hier heute heiß diskutieren wollen. Und wir haben einiges vorbereitet. Zu meiner Linken sitzt mal wieder dabei, ich glaube, Platz 2 der aktuellen Cinematic Smash Brothers Tabelle.
Vize Böhme. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Hast du gerade meine Anmoderation
weggenommen? Hab ich. Ich fand Vize Böhme gut, aber du wolltest es wahrscheinlich nicht sagen, oder?
Es geht schon frech los. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Das passt aber ganz gut zu deinem Club Vize Kusen.
Nee, siehst du? Ja, genau deswegen.
Sorry, Harry. Du hast zwei Neulinge, die reden dir die ganze Zeit rein.
Ja, ich merke schon. Genau, wir haben zwei Neulinge an Bord. Neben Felix darf ich begrüßen den Filmblogger und Journalisten Alexander Matzkeit. Hallo.
Hallo, du darfst Alex sagen, ist okay.
Das ist lieb. Hallo Alex.
Dürfen wir auch Alex sagen?
Ja, ihr dürft Alex sagen.
Xander. Bei wem ich allerdings nicht Alex sagen darf, aber was mal vielleicht passieren kann, ist mein dritter Kandidat, da sitzt du bei der Rechten, ebenfalls von den Serienjunkies und von dem Film-, Serien- und Popkultur-Podcast Picknick mit Stil. Axel Schmidt.
Wer kennt ihn nicht, den Podcast? Und zu mir darfst du auch gerne Alex sagen. Hallo.
Dankeschön. Ja, ich freue mich wieder sehr. Wir haben wieder einiges vorbereitet. Und zwar wollen wir uns heute thematisch an aktuellen Kinostarts, die heute starten, so ein bisschen langhangeln. Und das sind unter anderem Axolotl Overkill und Sommerfest. Ich habe ein paar deutsche Filmstarts genommen. Das werdet ihr vielleicht nicht merken, aber die Fragen habe ich sozusagen gestellt.
Ja, okay.
Ich habe gerade schon eine Vermutung.
Aber egal. Das wird sich dann im Laufe der Sendung noch rausstellen, was ich mir dabei gedacht habe. Und wenn nicht, werde ich das erklären. Egal.
Bitte ich.
Auf jeden Fall heute unter anderem nach der besten Buchverfilmung aller Zeiten. Dann suchen wir nach dem schlechtesten Film Rip-Off. Oder wir werden versuchen, ein paar Heldengeschichten aus einer neuen Perspektive zu erzählen. Ja? Bevor wir anfangen, möchte ich noch ein kleines Shoutout raushauen. Und zwar an den Selbstgesprächler, der uns in seinem Podcast, der einen sehr schönen Titel hat, und zwar Volker hört die Signale, sehr positiv erwähnt hat. Und der Podcast gefällt mir auch ganz gut. Da sollte man auf jeden Fall mal reinhören. Das ist ein bisschen aus der Ego-Perspektive von dem besagten Volker. Aber der macht das akustisch auf einem sehr hohen Niveau. Das gefällt mir sehr gut. Sollte man mal reinhören, wer das noch nicht kennt, lieben Gruß an den Selbstgesprächler. Und dann noch, bevor wir anfangen, wer diesen Podcast unterstützen möchte, kann das natürlich tun. Einerseits mit lustigen Sternen bei iTunes oder mit ein paar Patreon-Dollar, die in unsere Kaffeekasse fließen. Das hat zum Beispiel in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche die liebe Inge Altgrübel aus Wien gemacht. Einen lieben Gruß an die Inge. So, und jetzt würde ich sagen, bevor ich noch mir den Mund noch fusseliger rede, fangen wir an mit Runde 1.
Round 1. Fight!
Wie ich schon erwähnt habe, wollen wir uns an ein paar aktuellen Kinostarts heute aufhängen und fangen an. Heute zum Beispiel startet Axolotl Overkill, die Verfilmung des fast gleichnamigen Romans Axolotl Roadkill von und mit Helene Hegemann, die auch die Regie macht. Und in dem Film, ich habe den gesehen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der kann eigentlich nur in Berlin spielen. Und das ist auch so ein Film, der irgendwie ja die Stadt so ein bisschen repräsentiert, zumindest von einer Seite. Wir hatten neulich schon mal eine ähnliche Frage, aber trotzdem stelle ich die nochmal. Wir haben neulich zum Beispiel mal den besten Berlin-Film diskutiert. Jetzt diskutieren wir was anderes, und zwar, welcher Film verkörpert am besten die Stadt, in der er spielt? Also, egal welche Stadt, kann auf der ganzen Welt sein, wir können uns in den Flieger setzen und überall hinreisen. Es ist ganz egal, und Felix darf anfangen.
Ich muss etwas ausholen.
Oh, nee.
Doch. Wir schreiben das Jahr 1994. Michael Schumacher wird als erster deutscher Formel-1-Fahrer Weltmeister, während sich die Schweden in einem landesweiten Referendum dafür entscheiden, der EU beizutreten. An den deutschen Kinokassen sorgt derweil der Superheldenfilm Die Maske für helle Aufruhr. Zeitsprung. 18 Jahre nachdem Die Maske an den deutschen Kinokassen für Aufruhr gesorgt hat, kommt ein Film in die Kinos, der das Lebensgefühl einer Stadt so gut wiedergibt, wie kein anderer Film es tun kann. Die Rede ist natürlich von Oh Boy von Jan-Ole Gerster. Oh Boy spielt in Berlin, eine Stadt, in der wir uns gerade befinden, und schafft es selten, wie ich das bei anderen Filmen gemerkt habe, perfekt eine Stadt wiederzugeben, in der ich selbst auch lebe. Ich kann mich erinnern, ich war zu der Zeit, als er ins Kino kam, ein junger, grünschnibbeliger Student und habe mir selbst diese Stadt ein bisschen zurechtgelegt und mir sie angeguckt und war mir nicht so ganz sicher, was ich davon alles halten soll. Und da kam dieser Film und der hat das ziemlich gut für mich zusammengefasst. Wir haben die Hippie-Muttis aus dem Prenzlberg, die schnörkeligen und ja szeneartigen Kultcafés, in denen 30.000 verschiedene Chai-Latte-Variationen angeboten werden. Wir haben die gnadenlosen BVG-Kontrolleure, die wirklich keine Gnade kennen, wenn man mal das Ticket vergessen hat. Wir haben die egozentrischen und von sich selbst überzeugten und selbstverliebten Hipster, die durch die Straßen ziehen. Und die, die halt auch irgendwie denken, dass alles sich um sie dreht, wie zum Beispiel unsere Hauptfigur. Und das alles gibt Berlin so wunderbar wieder. Und man hat sich wiedererkannt, beziehungsweise ich habe viele Leute wiedererkannt, vielleicht noch ein Stückchen weit, ich mich selbst auch. Und von daher gehört Oh Boy definitiv zu den Filmen, die eine Stadt so wiedergeben wie kein anderer, und zwar in dem Fall Berlin.
Alex.
Ich habe mir auch einen Berlin-Film rausgesucht, aber ich habe mich dafür entschieden, und auch wenn ich das, ist ja eigentlich das Eröffnungsstatement, aber was ich sozusagen direkt mal nachschieben würde, ist, Berlin ist ja eine Stadt, es ist ja eigentlich gar nicht eine Stadt, sondern es sind ja ganz viele kleine Städte, die Bezirke, die da drin stecken. Und Berlin war ja lange Zeit geteilt, und deswegen ist meine Wahl für den Film, der am besten eine Stadt verkörpert, Herr Lehmann. Der spielt nämlich im West-Berlin vor der Wende, und ich selber wohne in Berlin, in West-Berlin, also ich wohne so richtig schön im alten Westen am Kudamm, und ich sehe dort immer noch überall das Gefühl, was dieser Film mitbringt. Also es ist durchaus auch was Biografisches, was ich da irgendwie, womit ich das bezeugen kann sozusagen, und auch ich kenne auch Menschen, teilweise sehr gut, die in West-Berlin in den 80er Jahren aufgewachsen sind und die Geschichten zu erzählen haben, die so eins zu eins diesem ja immerhin auch auf autobiografischen Geschichten von Sven Regener basierenden Film Geschichten, jetzt habe ich mich voll verquatscht, die da das widerspiegeln, was in dem Film vorkommt. Zum Beispiel, das ist ja so ein Film, der hat ja so einige Sprüche hervorgebracht, die man heute noch bei jeder Gelegenheit anbringen kann. Und das ist ja auch sowas, was man den Berlinern so nachsagt, ja, dass sie immer alle möglichen Sprüche irgendwie parat haben.
Denk an die Elektrolyte.
Ja, genau, nach die Nachti und so. Und und was ich dann halt auch noch ganz interessant finde, ist also eben zum Thema Identifikation des Films mit der Stadt selbst. Es geht ja sehr darum, um einen Menschen, der irgendwie so in seinem Leben auch so gefangen ist und eingesperrt ist und der im Laufe des Films so ein bisschen versucht, daraus zu lernen und irgendwie daraus auszubrechen, aus dieser Routine, in der er steckt. Und das entspricht ja auch wiederum irgendwie sehr gut dieser Stadt, ja, also dieses hochsubventionierte West-Berlin, was irgendwie so ein Bollwerk sein musste gegen den Osten, und dann irgendwann eben auch aus genau diesem Gefühl ausgebrochen wurde und sich dann plötzlich in diese größere Stadt integrieren musste, die da drumherum existierte nach der Wende. Deswegen Herr Lehmann.
Axel.
Yo, ich bin wohl der Einzige, der sich in den USA umgeschaut hat. Meine Stadt ist Boston, in dem Scorsese-Meisterwerk The Departed. Scorsese, ein Sohn von New York, der dann nach Boston gehen musste, um seinen ersten Oscar zu gewinnen mit The Departed. Eine Geschichte wird darin erzählt, die adaptiert wird von einem koreanischen Film, glaube ich, war es, oder japanischen Film, aber trotzdem wie keine andere in Boston angesiedelt ist und auch diese Stadt widerspiegelt. Also erst, es fängt an mit dem Slang oder mit dem Dialekt, der dort gesprochen wird, den man sofort als Bostoner Dialekt erkennt. Dann geht's, es spielt hauptsächlich in der Southie, in der berühmten Southside von Boston, die auch für Amerika eigentlich unverwechselbar ist. Die Figuren, die darin vorkommen, werden gespielt von Leonardo DiCaprio, Matt Damon und Jack Nicholson. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen gestolpert, ja. Auf jeden Fall, ich beende einfach mal hier.
Cliffhanger,
und überlegen wir noch ein paar Argumente.
Alles klar, dann dürft ihr in die Diskussion einsteigen.
Ja, Matt Damon kommt, so viel ich weiß, auch aus Boston. Das kann man, glaube ich, von Leonardo DiCaprio und Jack Nicholson nicht sagen. Leonardo DiCaprio war, glaube ich, auch, ist ja eigentlich eher so ein Sunny Boy, ne? Der passt irgendwie gar nicht so nach Boston. Ich weiß nicht.
Aber sie sind gute Schauspieler.
War, weiß natürlich auch, dass Boston aus mehr besteht als nur der Southside.
Ja? Und ich überlege also, auch, inwiefern The Departed wirklich ein Film ist, in dem Boston eine Hauptrolle spielt, sondern einfach oder einfach nur das Thema. Denn du hast ja selber gesagt, es wurde adaptiert, ist ein Gangsterfilm aus, ich glaube, Südkorea war es, glaube ich.
Infernal Affairs.
Genau. Mhm. Fällt mir gerade ein. Japan oder Südkorea, aber auf jeden Fall ging es ja da auch nicht um den Ort, wo es gespielt hat, sondern wesentlich mehr um diese Verbindungen von den ganzen Charakteren untereinander, diese Doppelagenten, wenn man das so nennen kann, auf der Seite der Mafia oder auf der Seite der Polizei. Und ich weiß nicht, ob Boston da diesen entscheidenden Faktor spielt in diesem Film oder einfach nur die Kulisse ist. Also da hatte ich nicht den Eindruck, dass das ein Stadtfilm ist, sondern eher wirklich eher mehr Vehikel darstellt für die Geschichte.
Das Argument gebe ich gleich zurück für Oboe, was ein Stadtfilm ist, aber was meiner Meinung nach jetzt nicht so ein starkes Lokalkolorit hat, wie zum Beispiel Departed, wo man erstens mal den Dialekt so stark rausgekriegt hat und wo man auch mehrere Landmarks in Boston quasi besucht und kennenlernt und auch die inneren Mechanismen der Bostoner Polizei und des Bostoner der Bostoner Unterwelt quasi kennenlernt. Bei Oh Boy ist es ja so, wenn ich mich recht erinnere, dass Tom Schilling jetzt nicht wirklich Berlinerisch spricht. Und das zwar nicht. Hochdeutsch spricht.
Ich
und
würde aber
ich weiß gar nicht, ob er wirklich ein Charakter ist, der überhaupt aus Berlin kommt oder ob er eher ein Charakter ist, der quasi zugezogen ist. Und für mich ist das halt auch so eine Art Allerweltsgeschichte. Ich habe mir bei Oboe gedacht, ja, ich meine, ich sehe Berlin vor mir, ich sehe die BVG und ich sehe aber auch das Arbeitsamt, das irgendwie in Hamburg sein könnte. Und die Hipster, die könnten auch in Hamburg sein und die Szene-Cafés, die könnten auch in Hamburg
aber
sein.
Aber Oboe hat natürlich auch diesen Abwechslungsreichtum, dass du halt die ganzen Facetten dieser Stadt siehst. Du hast wirklich die verschiedenen Bezirke, durch die unser Hauptcharakter wandert, wo er halt mal unterwegs ist, wo er die verschiedenen Seiten von Berlin kennenlernt. Was mir jetzt zum Beispiel bei Herr Lehmann ein bisschen fehlt. Du hast gesagt, klar, es ist West-Berlin, aber es ist natürlich auch ein Teil von dieser riesigen Stadt. Zu dem Zeitpunkt war es natürlich an und für sich irgendwie eine eigene Stadt gewesen, das kann ich absolut nachvollziehen, aber um den ganzen Flair einer Stadt oder um mal diese Frage vielleicht so aufzurollen, in welchem Film kann eine Stadt sich komplett entfalten, da fehlt ja irgendwie dann ein entscheidender Teil von Berlin in Herr Lehmann. So interessant auch West-Berlin aufgearbeitet ist, ist zumindest mein Eindruck, dass da so ein bisschen was fehlt, um wirklich zu definieren, warum ist Berlin so speziell hier.
Ich würde aber trotzdem Axel zustimmen, dass ich sagen würde, also Oh Boy ist vielleicht ein Film über Menschen, die typischerweise in Berlin leben, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Stadt da drin wirklich so eine Rolle spielt. Also es ist ja zum Beispiel, ist diese Geschichte, ist ja eine sehr kleine Geschichte, ist eine sehr persönliche Geschichte und die Stadt selbst, also die Geschichte der Stadt oder irgendwas, was in der Stadt geschieht, ist nicht relevant für die Handlung. Zum Lebensgefühl jetzt, vielleicht schon, aber eben nicht.
Jetzt kann man diskutieren, was die Stadt ausmacht. Die Menschen, die daran leben oder irgendwelche Bauten, irgendeine Southside, die kein Mensch interessiert in Boston oder irgendein
Fan. Sag das mal den Southies in Boston.
Ne? Oder so, oder sind es eher die Menschen, die diese Stadt prägen und auch dementsprechend die Facetten. Und da bin ich der Meinung, dass Oh Boy da alles Mögliche anspricht, wobei bei euch so eher so ein bisschen nur die speziellen Sachen rausgepickt werden, was mir da vielleicht im Gesamtbild dann etwas fehlt.
Naja, ich meine, Alex hat ja schon gesagt, dass
Oh Boy. Ich merke schon wieder, ich muss es gleich sagen, immer erste Runde verbrüdern sich alle gegen mich.
Wo bist du nochmal überhaupt? Du schießt ja auch direkt zurück.
Wo bist du nochmal in der Tabelle? Ich stimme auch aber vollkommen dir zu, dass The Departed, also eben genau, allein schon deswegen, weil es eine Adaption ist von einem anderen Film. Weil es eine Adaption ist von einem anderen Film, der auch ziemlich gut sein soll. Ich habe ihn leider immer noch nicht gesehen. Und eben, wie gesagt, auch zum Beispiel die Schauspieler sind jetzt keine irgendwie Bostonians.
Aber das
und
ist
wie
ja
gesagt, ich war halt tatsächlich auch schon in der Stadt und fand jetzt, also The Departed war jetzt das, woran ich am wenigsten gedacht habe, als ich dann war. Als ich später Spotlight gesehen habe zum Beispiel, da habe ich dann viel eher gedacht. So.
Ja. Also die Schauspieler müssen erstens mal keine Bostonians sein, um die Rolle gut zu spielen. Dann, ich finde, es ist eine Allerweltsgeschichte, die erzählt wird, das gebe ich euch auf jeden Fall. Aber ich finde, mehr als in den anderen beiden Filmen erkennt man, wo es spielt. Und zwar in den ersten Sekunden schon, wenn die Leute den Mund aufmachen. Ich finde, das erkennt man zum Beispiel bei Herr Lehmann nicht unbedingt, weil der Charakter auch aus Bremen nach Berlin gekommen ist. Dann finde ich, dass der Film wirklich so eine kleine Blase ist, also die Geschichte des Films bewegt sich in einer kleinen Blase. Er kommt jetzt nicht so viel rum in Berlin, wie das jetzt vielleicht
Tom Schilling in Oboe
bei macht. Departed ist. Bei The Departed sehen wir sehr, sehr viele verschiedene Spielorte. Es sind nicht nur die Southies, sondern es sind auch, ja, wie gesagt, verschiedene Orte innerhalb der Stadt. Wir lernen viel von der Stadt kennen, zum Beispiel das berühmte Rathaus mit der goldenen Kuppel, falls ihr euch dran erinnern könnt. Ich denke schon. Nein. Auf jeden Fall, weil Boston so prägend ist in The Departed.
Es gibt viele goldene Kuppeln auf dieser Welt und die in Boston sagt mir jetzt nicht so viel.
Ich würde mal ganz kurz reingrätschen, ich finde, ihr habt alle echt gute Beispiele gewählt. Ich höre jetzt ein bisschen so Ansätze, entweder wie gut wird die Stadt dargestellt oder wie authentisch sozusagen. Was mir ein bisschen fehlt, ist noch das Stadtgefühl. Also vielleicht könntet ihr darauf noch mal kurz eingehen. Was ist denn jetzt, also welches Stadtgefühl wird euch vermittelt?
Also ich würde das gerne noch mal aufgreifen, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, und danach halte ich, glaube ich, auch die Klappe. Ich glaube, dass Oh Boy und Herr Lehmann durchaus auch einiges gemeinsam haben. Also da geht es um dieses Lebensgefühl, Kneipenkultur zum Beispiel. Solche Dinge. Aber ich finde eben, das Besondere bei Herr Lehmann ist, dass es eben die Geschichte einer Person verknüpft ist mit der Geschichte der Stadt. Und dass dadurch diese Maueröffnung am Schluss, aber gleichzeitig, was ja eine der großartigsten Szenen ist in dem ganzen Film, diese Gleichgültigkeit, mit der die Menschen damit auch umgehen in dem Moment, weil sie halt irgendwie so in ihrer Blase da drin stecken, dass das eben das ausmacht, wo sich die Stadt mit der Geschichte verbindet.
Also, ich möchte aber meinen Punkt direkt weiter. Berlin, auch das jetzige Berlin, auch steht für mich einfach für Vielfalt und oft auch anstrengende Vielfalt. Und dass man irgendwann auch ein bisschen überfordert ist von all dem, mit dem man beballert wird, mit den verschiedenen Charakteren, auf die man trifft und die halt diese Stadt auch prägen oder halt bevölkern. Und das gelingt Oh Boy meiner Meinung nach sehr gut, weil halt du in diesem Charakter zusammen die verschiedenen Seiten dieser Stadt kennenlernst, wirklich auch Charaktere triffst, wo du selber merkst, oh Gott, so welche hatte ich auch schon gehabt. Das wirkt an mir furchtbare Erinnerungen oder vielleicht auch wunderschöne Erinnerungen. Und da fühlt man sich einfach auch sehr heimatverbunden.
Aber welche Großstadt repräsentiert denn eigentlich nicht Vielfalt? Irgendwie Riad oder sowas?
Ich glaube, Berlin hat einen ganz eigenen Charakter, wegen den Menschen, die hier leben, die halt irgendwie...
Ja, und der kommt in Oh Boy leider nicht so gut raus wie in The Departed zum Beispiel.
Sag er einfach so.
Nee, ich finde, es ist natürlich schwieriger bei einem Crime, bei einer Crime-Studie zu sagen, wie jetzt genau das Gefühl der Stadt rüberkommt. Also da haben sich die beiden Kollegen natürlich auch ziemlich...
Hast du die Frage nicht richtig verstanden und den falschen Film vielleicht ausgewählt?
Eventuell habe ich die Frage falsch verstanden. Eventuell habt ihr es aber auch euch ein bisschen arg leicht gemacht, Berlin zu nehmen. Ne? Also ich meine, die Stadt, in der ich lebe, da kann ich natürlich immer eine schöne persönliche Anekdote rausbringen und so.
So einfach möchte ich euch nicht manipulieren.
Und hier, den Herr Lehmann zu nehmen, im Wissen, welch großer Fan Henning ist, ist natürlich auch...
Weiß Alex nicht.
Ja, ist klar. Ne?
Wir haben uns heute das erste Mal gesehen.
Ja, von daher... The Departed, yo. Boston. Beste Stadt überhaupt.
Geht gut los. Schickt sich gut an,
ja,
würde ich sagen.
Ja, ich merke schon, Herr Böhme hat schon auf jeden Fall ist auf Krawall gebürstet. Ich fand das eine sehr, sehr, sehr schwere Debatte, weil ihr alle unterschiedliche Ansätze hattet. Alex hatte hat relativ früh genau das aufgegriffen, was ich gerade noch mal so ein bisschen nachgefragt habe, dass sozusagen Herr Lehmann für dieses Gefangenenleben, also dieses Gefangen in der Stadt sein und dass das sozusagen mit dem, wird ja auch im Film als Insel dargestellt, der Stadtteil sozusagen verbunden ist und das so diesen besonderen Stadtgeist ausmacht. Was ich bei Axel sehr interessant fand, war, dass er sich sehr auf die Bildsprache eingelassen hat. Also, dass man vor allem in der Kamera und in den gewählten Shots sozusagen immer wieder Boston sieht und dass die sozusagen die Stadt als Charakter deutlicher wird. Wohingegen du selber gerade auch noch zugegeben hast, dass die Krimi-Geschichte das ein bisschen schwieriger macht als jetzt die anderen beiden Beispiele.
Habe ich nie gesagt.
Ich erinnere mich nicht.
Gut, ihr könnt gerne zurückspulen. Felix hingegen hatte Oh Boy und hatte so ein, sagen wir mal, im Gegensatz vor allem zu Herrn Lehmann, weil die beiden ein bisschen leichter zu vergleichen sind, ein aktuelleres Berlin, das für Vielfalt steht und das mit gewissen Klischees daherkommt. Ich fand es wirklich schwer. Was bei Herrn Lehmann ein bisschen das Problem war, und ich weiß, ja, Axel hat gesagt, ich kenne mich da leider ein bisschen gut mit aus, weil ich auch mal meine Masterarbeit darüber geschrieben habe. Das Problem bei Herrn Lehmann ist ein bisschen, dass das eigentlich ein Bezirksfilm ist, wenn man sozusagen möchte. Und deshalb, glaube ich, muss ich alleine von dieser kleinen Detailsache Herrn Lehmann ausschließen. Somit bin ich zwischen Oh Boy und The Departed. Ja, und ich glaube, es war ein bisschen schwer.
Macht alle.
Vor allem, hätte mir, glaube ich, am Ende, das meine letzte Nachfrage, was ist denn der besondere...
Ich wiederhole nochmal sein Endplädoyer, Departed, yo.
Ja, kurz und bündig, ey.
Genau, es fehlte mir ein bisschen, was der besondere Bostoner Flair ist, der sozusagen in dem Film rüberkommt. Und deshalb geht der erste Punkt für mich an Felix und Oh Boy.
Moment. Vielen Dank.
Flame. Das ist live. den wollte ich abschließen. So, das ist deine Fanfare, Felix. Du gehst mit einem Punkt in Führung und wir machen direkt weiter. Denn es startet noch ein anderer deutschsprachiger Film heute und der heißt Sommerfest. Ist auch eine Buchverfilmung. Mir fällt der Autor gerade nicht ein, aber die wurde verfilmt von Sönke Wortmann. Den kennt man vor allem von Kleine Haie oder Das Wunder von Bern.
Sommermärchen.
Genau.
Doku gemacht hier, ne?
Und wenn man sich die Prämisse anguckt von Sommerfest, wirkt die irgendwie ähnlich. Und zwar geht es um einen Schauspieler, der so mittelerfolgreich ist und durch eine Beerdigung in sein kleines Heimatstädtchen zurückgerufen wird, indem er mit seiner Vergangenheit und dem kleinen Spießertum konfrontiert wird. Und das hat mich irgendwie sehr an Garden State erinnert, nur dass Sommerfest leider nicht die Qualitäten davon aufgreifen kann. Nichtsdestotrotz hat mich das zu einer Frage geführt, die ich euch gestellt habe, und diese lautet: Welcher Film legt das schlechteste Rip-Off eines anderen Films hin? Also, ich nur kurz zur Erklärung, man kann ja Filme zitieren oder so, also wir gehen jetzt davon aus, dass hier ein Film sozusagen, sagen wir mal, imitiert oder kopiert wird, ohne dass das jetzt als Hommage gedacht ist, sondern dass man eher versucht, bestehende Mechanismen einfach so mir nichts dir nichts zu übernehmen. Egal, ich rede mich auch wieder fusselig und Alex darf anfangen.
Ja, ich fand das tatsächlich die schwierigste Frage in der Vorbereitung.
Gilt für alle
denn,
Fragen.
Denn diese Definition von Rip-Off ist natürlich schwer zu greifen, und dann auch die Frage, was ist der schlechteste Rip-Off, wodurch definiert er sich? Also definiert er sich dadurch, dass der Film schlecht ist, dass die Hommage sozusagen schlecht versteckt ist, oder wodurch? Ich habe mich deswegen für ein sehr plakatives Beispiel entschieden und nicht für einen Film zum Beispiel von The Asylum oder sowas, was vielleicht sehr einfach gewesen wäre, die das quasi zum Geschäftsmodell gemacht haben, schlechte Rip-Offs zu machen, sondern mein schlechtester Rip-Off ist Star Wars Episode 7, The Force Awakens. Der, wie so ziemlich jeder Mensch, der diesen Film gesehen oder besprochen hat, damals, als er ins Kino kam, fast 1:1 ein Remake ist von dem ersten Star Wars Film, A New Hope. Um nur mal kurz die Geschichte zu rekapitulieren: Ein kleiner, niedlicher Droide bekommt eine wichtige Botschaft zugesteckt. Er strandet damit auf einem Wüstenplaneten, wird dort von jungen Menschen entdeckt. Diese jungen Menschen finden einen Mentor, der sie mitnimmt. Sie haben außerdem auch einen jugendlichen, charismatischen Draufgänger an ihrer Seite. Und mit diesem Team fliegen sie dann gemeinsam zu einem Todesstern. und sorgen dafür, dass dieser Todesstern seine Mission nicht erfüllen kann. Und Spoiler-Alarm, der Mentor stirbt, dieser jungen Menschen. Und außerdem gibt es einen Gegenspieler, der eine schwarze Maske trägt gegen sie ist. So. Das sollte eigentlich natürlich schon sozusagen Begründung genug sein. Mehr müsste man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich will nur versuchen, gleich mal die Gegenargumente zu entkräften. Mir ist völlig klar, dass die Macher dieses Films das natürlich ganz bewusst, und das haben sie natürlich auch irgendwie in Interviews bestätigt und sowas, ganz bewusst natürlich so angelegt haben, dass es Parallelen gibt, ja, zu diesem ersten Film. Schon George Lucas, der Schaffer der Star Wars Saga, hat sich immer damit gebrüstet zu sagen, dass Star Wars irgendwie sowas Poetisches hat, wo die einzelnen Teile sich irgendwie aufeinander reimen und so. Aber wichtig finde ich halt eben doch, dass zu sehen, dass gerade dieser Plot, der halt so eben so ein Rip-Off war von A New Hope, ziemlich viele Leute dann auch sehr geärgert hat, obwohl die neuen Charaktere insgesamt, glaube ich, sehr beliebt sind, war, glaube ich, das die größte Kritik, die diesem Film entgegengebracht wurde, dass er halt wirklich so faul war darin, eine neue, in irgendeiner Art und Weise neue Geschichte zu erzählen. Und gerade deswegen, weil es halt so transparent und so eindeutig und damit natürlich auch irgendwo so kommerziell berechnend ist, finde ich eben, dass er diesen Titel schlechtester Rip-Off total verdient hat.
Axel.
Ja, mein schlechtester Rip-Off ist die Quatermain-Saga, die die Indiana-Jones-Saga versucht, gnadenlos abzurippen und eine sehr, sehr ähnliche Geschichte versucht zu erzählen, nur halt leider viel schlechter. Der erste Film vom Quatermain, von der Quatermain-Saga, bei der J. Lee Thompson Regie geführt hat, ist 4 Jahre nach dem ersten Indie-Film rausgekommen und dann ging es auch so weiter. Die Filme wurden mehrfach für die Goldene Himbeere nominiert, was ja eigentlich auch schon alles sagt, und sie sind einfach in jeder Hinsicht schlechter als das, was Indiana Jones zu bieten hat. Also es fehlt das Charisma eines Harrison Ford. Es fehlen die einfallsreiche visuelle Umsetzung, allgemein einfach auch das technische Niveau lässt Thompson vermissen, dass Spielberg an den Tag gelegt hat. Es war einfach ein Versuch, irgendwie auf diesen Abenteurerzug aufzuspringen, der gründlich misslungen ist.
Ja, gute Felix. Sache. Wirklich. Alex hat es schon gesagt, keine einfache Frage. Ich habe auch was genommen, wo ich der Meinung bin, dass jemand auf den Zug aufgesprungen, und zwar habe ich mich für Die Hard 3 oder Stirb langsam jetzt erst recht oder Die Hard of a Vengeance entschieden, der mit der 90er rauskam und im Endeffekt ein Lethal Weapon Film ist. Es gibt ja dieses Gerücht, dass angeblich dieses Skript mal ein Lethal Weapon Skript gewesen ist. Es war alles ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz hat man gemerkt, ich glaube, Joe McTiernan ist zurückgekommen nach dem ersten Teil von Stirb langsam. Man hat gemerkt, dass er irgendwie auf diesen Zug aufspringen möchte, der Buddy-Cup-Komödien der 90er Jahre, zum Beispiel Lethal Weapon oder 48 Hours. Und das ging komplett in die Hose, denn damit ist er dem Franchise und der Formel untreu gegangen. Stirb langsam ist nun mal eine Geschichte über einen Typen, der einen scheiß Tag hat und den irgendwie dann versucht zu überstehen und alle zu retten. Das ist nicht besonders einfallsreich und irgendwann vielleicht auch was ausgelutscht, aber das ist nun mal Stirb langsam, und wenn man dann so mit der Formel bricht und daraus so ein Buddy-Ding macht, das gerade in der zweiten Hälfte des Films komplett hanebüchen wird und auch überhaupt keinen Spaß mehr bringt, dann hat man dieses Rip-Off, was man versucht hat, komplett gegen die Wand gefahren. Es wird halt auch nie wirklich mal erwähnt, dass man halt, oder es ist offensichtlich, dass man halt sowas dann kopiert. Erwähnt wird es nicht. Es ist dann doch relativ enttäuschend gewesen und halt auch wirklich ein krasser Bruch mit dem, was Stipp langsam mal gewesen ist, das nach dem zweiten Teil auch nie wirklich wieder zur alter Stärke zurückgefunden hat.
Dann bitteschön.
Krass, du findest Die Hard 3 einen schlechten Film, furchtbar, oder was? Alter Schwede. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich den irgendwie als Jugendlicher 100-mal gesehen habe, aber ich weiß nicht, finde ich einer der geilsten Actionfilme aus den 90er Jahren. Noch mal an. Ich glaube, ich habe ihn mir sogar vor 2 Jahren nochmal angeguckt.
Ich habe ihn vor ein paar Monaten nochmal gesehen, und da ich musste.
Ich finde halt, ja, du hast gesagt, es rippt Lethal Weapon off, weil es halt so ein Buddy-Cop-Ding ist, aber ich finde halt, nur weil man das Genre Buddy Cop irgendwie versucht zu übertragen, ist es noch lange kein Rip-Off von dem ganzen Film. Also der Film hat ja schon immer noch eigene Beats, und du hast auch gesagt, dass John McClane keinen Scheiß-Tag mehr hat, aber ich finde schon, dass er einen ziemlich beschissenen Tag
hat. Er ist ein Typ, der einen Scheiß-Tag hat, habe ich gesagt. Also es sind nicht zwei Typen, die einen Scheiß-Tag haben, langsam, sondern ein Typ, der immer einen Scheiß-Tag hat.
Ja, okay, also ich finde, das ist einfach nicht weit genug von der Formel abgewichen, um zu sagen, dass das halt komplett mit der Formel bricht.
Ich würde da gerne mal gerade Axel beipflichten, denn also ich habe, um mal kurz Eigenwerbung zu machen, gerade erst mit Bezug auf Alien Covenant einen Artikel in meinem Blog geschrieben, der so im Endeffekt die Frage gestellt hat, was wollen wir eigentlich von unseren Fortsetzungen? Und viele Leute scheinen der Meinung zu sein, zumindest Felix bei Die Hard, dass eine Fortsetzung im Endeffekt den gleichen Film nochmal erzählen sollte, nur irgendwie statt in einem Hochhaus auf dem Flughafen. Und ich finde aber zum Beispiel, dass gute Fortsetzungen sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie eben die Welt des ursprünglichen Films erweitern und zeigen, dass die Figur, die darin vorkommt, irgendwie auch noch andere Dinge erleben kann, als nur immer wieder das Gleiche in einem anderen Setting. Und deswegen finde ich, dass das eigentlich nicht so das beste Beispiel dafür ist. Dass der Film dann auch mal das Genre wechselt, ist eigentlich, finde ich, genau was man positiv sehen muss. Also wenn man sich zum Beispiel heutzutage die Superheldenfilme anguckt und sieht, die versuchen das gerade so ganz vorsichtig, dass sie mal halt so ein bisschen mit den Figuren andere Geschichten erzählen, die eigentlich auch in anderen Genres spielen könnten, dann finde ich, das als Rip-Off zu bezeichnen, ist einfach echt gefährlich.
Ich glaube, mein grundlegendes Problem ist, dass ich am liebsten Stopp langsam nach 2 Filmen hätte beendet gesehen und dass es den dritten nicht gebraucht hätte. Und dann hat man halt versucht, was zu kopieren, was anscheinend funktioniert hat bei anderen Filmen, was aber halt da nicht funktioniert hat, ganz speziell. Ob es einfach daran lag, dass man die Formel verändert hat oder einfach daran, dass dieser Versuch, das zu kopieren, zu simpel, zu durchsichtig gewesen ist und auch nicht wirklich aufgegangen ist. Denn dieses Buddy-Element, das wurde irgendwann so auf die Spitze getrieben in diesem Film und hat überhaupt nicht diesen Reiz gehabt, den halt der Film oder sagen wir mal die Reihe am Anfang halt ausgemacht hat. Und das hat mich so ein bisschen da mehr aufgeregt. Das, was ihr gesagt habt, das sehe ich auch so definitiv, dass halt Fortsetzungen nicht unbedingt immer das machen müssen, was die Filme davor gemacht haben. Aber bei Stopp langsam 3 fand ich es halt wirklich ein sehr plumpen Versuch, irgendwas zu machen, was woanders funktioniert hat, was aber mit dem Material, was man zur Verfügung hat, überhaupt nicht funktioniert.
Aber ich fand zum Beispiel, Stirb langsam 3 war es auch wahnsinnig, also es war innovativ ein Stück weit, dass wir diese Simon Says Funktion hatten oder dieses Simon Says Element hatten, dass wir in den anderen beiden...
Kannst du das kurz mal erklären für Leute, die nicht wissen,
was ein Simon Says ist? Ja, und zwar der Mr. Simon, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie er heißt, von...
Simon Gruber.
Jeremy Irons gespielt. der stellt halt Aufgaben und sagt irgendwie, ja, wenn ihr die nicht... Der stellt John McClane und Samuel L. Jackson Aufgaben und wenn ihr die nicht erfüllt...
Zeus Carver.
Siehst du mal, ich habe den 1000-mal gesehen und du kennst die Namen und findest den Film schlecht. Glaube ich dir kein Wort, Alter. Ich glaube dir kein Wort. und sie müssen eben diese Aufgaben und dann erfüllen, damit angeblich Bomben nicht hochgehen, aber es stellt sich dann raus, dass es alles nur eine Ablenkung war. Auf jeden Fall, das fand ich halt ein schönes Element, weil man mit bei den verschiedenen Aufgaben kann man total gut mitfiebern. Sie rasen da durch New York City und müssen irgendwie kopfrechen Aufgaben bewältigen und da habe ich halt da jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich mitfiebern und deswegen fand ich das dann schon so eine kleine Innovation zumindest, obwohl ich selbst ja auch gar nicht finde, dass es ein Rip-Off ist, von daher.
Ich merke, wir bewegen uns ein bisschen weit weg von, ich weiß, dass meine Wahl nicht sehr gut gewesen ist. Ich wollte schon, als Alex sein Ding vorgetragen hat, die weiße Fahne wählen, weil das einfach die beste Idee gewesen ist, und ich leider nicht gekommen bin. Von daher, ich versuche nur ein bisschen Zeit zu schinden.
Ich würde gerne Axel
noch ausnocken, und zwar damit, dass, Quatermain als ein Ripper von Indiana Jones zu bezeichnen, ist schon sehr tapfer. Denn Alan Quatermain ist eine Figur.
Ja. Ich glaube, es ist eine literarische Figur, oder?
Ja. Genau, aus dem... oh Gott, ich weiß nicht genau wann. Also
ja, ich weiß, sie ist uralt.
Oder Anfang des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall. Und soviel ich weiß, ist Indiana Jones eine Rekombination.
Nein, ist er nicht. Den hat es wirklich gegeben.
Eine ganz bewusste Rekombination der Alan Quatermain-Figur mit irgendwie George Lucas Hund oder so. Ja, also der Indiana hieß. Und also insofern hast du es, glaube ich, einfach...
Ja, ich glaube,
bis jetzt ist mir der Case schon ziemlich klar. Wollt ihr noch ein bisschen argumentieren?
Ich habe auf jeden Fall gehofft, dass ihr das einfach nicht wisst.
Und das ist nicht, hat nicht was...
Möchte noch jemand was zu Star Wars sagen? Sonst mache ich die Runde dicht.
Genau. Übrigens, ne, nur also zu Alan Quatermain kann ich nur noch ergänzen. Ja. Der ist nämlich ja zum Beispiel auch Teil der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Ein beschissener Film.
Ich sag's aber jetzt großartiges auch Comic.
Ja, gut. Okay, keiner hat was gegen Star Wars zu sagen.
Ja, ich hätte was gesagt, aber das ist ja so klar jetzt hier noch.
Schon. Ich hatte nichts, weil ich fand es schon gut.
Das war mal eine klare Runde. Für mich geht der Punkt auf jeden Fall.
Ich habe eine Notiz zu Alex. Fuck, ist gut. Das war's auch schon, weil das stimmt. Ich habe mich auch darüber aufgeregt und mir ist einfach nicht eingefallen, als du die Frage gestellt hast. Das ist wirklich so offensichtlich gewesen.
Es ist eine schwierige Frage, das gebe ich auf jeden Fall zu. Es ist ja auch immer, das ist ja auch immer noch eine große Diskussion, wenn es um Plagiate geht und wenn es um, es ist eine Hommage und so weiter.
Aber niemand von uns hat die Asylum-Dinger genommen, was ich wirklich gut fand, weil das wäre einfach
keine Filme gesehen.
Ich hatte zum Beispiel an diese Nicolas Cage-Filme gedacht.
Es gibt, glaube ich, Atlantic Rim.
Ja. Ich dachte die ganze Zeit an diese Nicolas Cage-Filme, die nach den Tom Hanks hier, nach Illuminati und so.
The Knowing oder Knowing oder sowas.
Vermächtnis der Tempel. Nee, wie ist
das? Vermächtnis der Tempelritter.
Waren das diese Nicolas Cage-Filme, wo er quasi Tom Hanks war?
War so eine Mischung aus Indiana Jones und Illuminati.
Aber die Nicolas Cage-Filme waren, glaube ich, älter als Tom Hanks-Filme.
Nee,
und die oder? Bücher waren aber schon raus, glaube ich.
Ah, okay.
Das ist hier Korinthenkacker, das ist richtig gefährlich. Ich
habe hier das Regelbuch gewälzt und jedes Loophole ausgelotet. Das wird
ein harter Kampf, ich merke schon.
Naja gut, aber so ist es. Es steht ein Punkt für Felix, ein Punkt
für Alex. Wird das eigentlich alles gerade aufgenommen? Was? Also auch die Zwischendings? So?
Ja, das ist, wird okay, alles gut. aufgenommen.
Ja, aber ich überlege gerade, was ich alles zugeben kann.
Für deine Credibility.
Weil das war Quartermain Indiana Jones, war halt einfach so Google Search, Rip-Off, okay.
Man kann sich ja inspirieren lassen.
Aber egal.
Hast du einen Rip-Off vom Netz sozusagen? Hast du einen Rip-Off gemacht aus einem Artikel aus dem Netz? Sozusagen?
Ich habe selber einen Rip-Off gemacht, ja, quasi.
Ich sage aber nur, es gab hier schon so manches Comeback hier. Da haben sich so manche schon gewundert.
Ja, weil
so.
Ich meine Kontrahenten vergiftet habe. Alex so trinkt aus derselben Flasche wie ich.
Der Tipp, aber der egal, sicher. Wir der machen jetzt weiter mit Runde 3.
Round 3. Fight.
Und wo wir gerade schon bei Quartermain waren und so weiter, wollte ich mich jetzt noch weiteren Romanen widmen, denn irgendwie ist dieses Filmjahr, kommt es mir zumindest vor, mal wieder ein Filmjahr, in dem es wahnsinnig viele Buchverfilmungen gibt. Wir hatten Axolotl Overkill und Sommerfest starten diese Woche. Wir hatten 7 Minuten nach Mitternacht. The Dark Tower wird groß erwartet im August. Magical Mystery, die neueste Sven Regener Verfilmung kommt auch im August. Es nimmt einfach nicht ab. Und da habe ich dann gefragt, Spider-Man.
Ein Comicbuch.
Und so weiter. Und deshalb ist meine ultimative Frage, die übrigens auch von der lieben Inge Altgrübel aus Wien eingeschickt wurde. Einen lieben Gruß an Inge. Welche ist die beste Buchverfilmung aller Zeiten? Und Axel darf anfangen.
Ja, ist eine ganz gute Frage, aber auch wahnsinnig kompliziert zu beantworten, finde ich, und wahnsinnig weit gefasst. Also ich wusste gar nicht, wo ich da überhaupt anfangen soll, und dann muss man sich ja auch noch überlegen, welche Bücher sind eigentlich Literaturverfilmungen, und weiß ich das bei allen Büchern und weiß ich das bei allen Filmen und so. Auf jeden Fall habe ich mich einfach hinreißen lassen zu einer sehr persönlichen Auswahl, und zwar ist es Stand By Me von Stephen King geschrieben und von Rob Reiner als Regisseur betreut aus dem Jahre 1986. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein wahnsinnig großer Coming-of-Age-Film und ich finde Coming-of-Age-Film-Fan. Ich bin ein einziger, mein Leben ist ein Coming-of-Age-Film.
Bist du schon raus aus dem Age?
Nee, Mann. ja, auf jeden Fall ist es für mich einer der besten überhaupt jemals produzierten Coming-of-Age-Filme. Es erzählt einfach eine wunderbar warmherzige Geschichte, die aber auch dramatisch sein kann, in der man einige Lebenslektionen mitnehmen kann. Benutzt das Voice-Over wahnsinnig gut, ist sehr, sehr melancholisch, macht aber auch sehr viel Spaß. Er erzählt von einem wunderbaren Roadtrip, war so ein bisschen ein Roadtrip ohne Auto, wohlgemerkt. Ein Wandertrip quasi. War so ein bisschen das Sprungbrett für viele Schauspieler. Will Wheaton hatte darin einen frühen Auftritt. Kiefer Sutherland als sehr junger Assi zu sehen und River Phoenix, der leider sehr spät verstorben ist, und deswegen für mich die beste Literaturverfilmung Stand By Me.
Das Geheimnis eines Sommers in der deutschen.
So ist es.
Untertitel. Felix.
Achso, ja, ich habe mir schon bereit gemacht. Ich habe mir auch was Persönliches ausgesucht. Ich habe wirklich genug Buchadaptionen gesehen, aber oft die Bücher nicht dazu gelesen. Deswegen habe ich gedacht, ich brauche irgendwas, wo ich ja wirklich das Buch auch kenne und vielleicht also die Beziehung existiert zwischen Buch und Film. Und da habe ich mich für einen Titel entschieden, den ich in sehr jungen Jahren gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht zu jung dafür war. Und zwar habe ich mich für Einer flog über das Kuckucksnest von Ken Casey entschieden, der von Milos Forman dann 1975 verfilmt wurde mit Jack Nicholson. War ein Buch, das mich dann doch irgendwie sehr beeindruckt hat, denn wir da sehen ja darin diesen Kleingauner Murphy gespielt, oder McMurphy ist, glaube ich, von Jack Nicholson, der halt in diese Nervenheilanstalt eingewiesen wird. weil er denkt, er kann da irgendwie seiner normalen Strafe entgehen. Und dann erleben wir diesen kleinen Kosmos, diese besondere Welt, in der halt wirklich die stigmatisierten Patienten wie der letzte Dreck behandelt werden, angeführt wiederum von der höllischen Nurse Ratched, die ja mit harter Hand regiert. Und es war im Buch wahnsinnig spannend, in diese Welt einzutauchen. Und der Film hat das dann noch so ein bisschen auf die Spitze getrieben und gerade auch diesen Punkt extrem thematisiert, dieses Duell zwischen Jack Nicholson, beziehungsweise McMurphy und Nurse Ratched, der dann ein bisschen so im Zentrum stand, aber halt auch nie diese stillen Momente vergessen oder ignoriert, wenn es halt um die einzelnen Patienten ging und ihre Leiden und dass sie ein bisschen wieder was von ihrer Menschlichkeit zurückgeholt haben. Und es hat mich irgendwie dann doch sehr bewegt und hat mich am Ende auch etwas dann erschüttert, wie es ausgegangen ist. Muss jetzt vielleicht nicht verraten werden. Ist eigentlich alt genug, der Film. Sollte man sich mal
Spoiler
angucken.
Spoiler für einen 40 Jahre alten
Film. Ja, wirklich. Aber ist irgendwie ein Film, wo das Buch auf jeden Fall tief im Kopf drin war und wo der Film dann auch einen sehr nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Deswegen ist das für mich auch eine der besten Buchverfilmungen, die es so gibt.
Alex.
Ja, Buch und Film sind ja zwei sehr unterschiedliche Medien und ich glaube, es gibt diverse Abhandlungen darüber, ob man das überhaupt machen kann, also ein Buch adaptieren. Ich glaube, was so ein bisschen so der Konsens ist, so zumindest irgendwie unter Filmfans ist und oder Buchfans, dass der Film irgendwie in der Lage sein muss, gar nicht unbedingt das Buch eins zu eins in einen Film zu übersetzen, das ist häufig gar nicht möglich, sondern irgendwie den Geist des Buches einzufangen und irgendwie so das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Also das Beste aus dem Buch, aus das, was ein literarisches Werk ausmacht und das Beste aus dem, was ein Film dazu beisteuern kann. Und deswegen habe ich mich für einen Film entschieden, der auch bei mir persönlich durchaus ein bisschen Bedeutung hat, und zwar die Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson. Die finde ich nämlich genau das gut hinkriegt. Der Herr der Ringe ist ein wichtiges Buch, aber man kann nicht davon sagen, dass es unbedingt so das großartigste literarische Werk ist von der Art und Weise, wie es erzählt ist. Es hat ganz furchtbare Längen, es hat auch teilweise durchaus Punkte, die man heutzutage so mit einer etwas aufgeklärteren Brille ein bisschen kritisch sehen kann. Und die Verfilmung von Peter Jackson hat, glaube ich, alles das, was die Leute an diesem Buch geliebt haben über Jahre und auch die inneren Bilder, die sie vielleicht dazu immer schon im Kopf hatten, auf die Leinwand übersetzt und hat dann noch vieles hinzugefügt oder beziehungsweise so verändert, dass es halt für einen Film passt. Also die Schlachten sind irgendwie epischer und werden nicht in der Mauerschau erzählt, wie häufig in dem Buch. Die Charaktere bekommen etwas mehr Profil und sind nicht ganz so stereotyp, wie es in dem Buch zum Teil ist. Das wäre sozusagen die eine Dimension. Die andere Dimension ist dann noch, dass er sich, um das zu machen, auch mit Menschen zusammengearbeitet hat, was ich einen guten Schritt fand, die zum Beispiel vorher schon viel mit dieser Welt zu tun hatten. Also zum Beispiel hat er sich zwei Illustratoren an Bord geholt als Konzeptzeichner, Alan Lee und John Howe, die vorher schon viel Buchcover, Kalender und solche Geschichten illustriert haben, die also schon dafür gesorgt haben, dass all die Menschen, die Fans dieses Buchs waren, auch schon ein bisschen diese Welt schon vor Augen hatten. Und das hat er dann auf die Leinwand übersetzt. Und dann, finde ich, muss man halt einfach auch noch sagen, dass es einfach ein wahnsinnig prägender Film ist. Also der Film ist jetzt 16 Jahre alt, der allererste. Und ich denke, vieles von dem, wie heutzutage große Hollywood-Filme gemacht werden, geht auch darauf zurück, wie erfolgreich dieser Film war. Also nicht nur die visuellen Effekte, die irgendwie wegweisend waren, sondern auch überhaupt die Art, dass man halt so eine Geschichte komplett einfach mal über drei Filme erzählen kann. Ja, dass man nicht irgendwie einen Film abgeschlossen haben muss und dann erst guckt, ob man vielleicht eine Fortsetzung dreht. Und schließlich auch, dass überhaupt mit diesem Film Fantasy überhaupt im Mainstream überhaupt erst angekommen ist, auf eine Art und Weise, wie wir das, glaube ich, vorher einfach nie denkbar war.
Dann bitteschön.
Ja, deine Pro-Argumente würde ich als Gegenargumente benutzen. Fantasy im Mainstream ist für mich jetzt nichts besonders Positives. War vielleicht auch so ein Vorgänger davon, dass jetzt heutzutage das Kino voll ist mit Comic-Verfilmungen und so, hat vielleicht dafür auch so ein bisschen den Weg bereitet, dass man
Das ist ja keine Qualität, das ist ja keine Geschmacksfrage, da geht es mir einfach nur darum, wie prägend ist er für die Filmgeschichte.
Ja, gut, er mag prägend sein für die Fantasy-Filmgeschichte, wie prägend er jetzt für die restliche Filmgeschichte ist, Weiß ich nicht, wird man wahrscheinlich erst in ein paar Jahren oder später genau feststellen können. Du hast gesagt, das Buch hat furchtbare Längen, für mich hatten die Filme auch furchtbare Längen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich im dritten Teil im Kino saß und gedacht habe, wann hört es endlich auf. Ich dachte, der hört auf, wenn Frodo den Ring in die Lava wirft, aber dann geht's, glaube ich, noch anderthalb Stunden weiter.
Stimmt, ja.
Und das ist doch das kurze Ende im Gegensatz zum Buch.
Ja, genau. Und dann heiraten die noch mit denen und hier und alles ist gut und schön und alle. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung von Herr der Ringe und null Interesse dafür, deswegen sind das meine sehr dürftigen Gegenargumente.
Ich mag Herr der Ringe sehr gerne, sehe aber auch das Problem, dass das eine Filmreihe ist, die zu dem man einen Zugang erstmal finden muss, definitiv, wegen dem sehr harten Fantasy, was da drin ist. Die Qualitäten des Films möchte ich gar nicht irgendwie unterbewerten. Ich sehe aber das Problem, dass er universell nicht so die Massen anspricht eventuell und dann vielleicht etwas überbewertet wird von dir, was seine Prägung eines ganzen Genres angeht. Da wäre ich so ein bisschen bei Axel. Von daher ist das, glaube ich, schwer, den so als beste Verfilmung eines Buches zu nennen.
Also das kann ich nun wirklich nicht. Also der erste Trailer.
Ja, gut, der Ringe, da sitzt der kleine Alex im Kino mit Popcorn und sieht den ersten Trailer.
Und der fing an mit den Worten, it has been named the greatest and most popular book of the 20th century.
Ja. Bei also Fantasy das ist Nerds. Schon
mal, ja. Asterix. Und ich finde, die Milliarden, die diese Filme eingespielt haben und die 11 Oscars, die allein der dritte Teil eingesackt hat, können nun wirklich widerlegen, dass der Film irgendwie nicht ein Massenpublikum erreicht hat.
Aber wer spricht heute noch von Herr der Ringe? Wer spricht davon? Niemand. Also niemand, den ich kenne.
Also damit will ich übrigens dem Kuckucksnest nichts absprechen.
Ich
habe auch
Oscars. Ich habe extra nachgeguckt.
Ja, Leute, wenn wir anfangen mit Oscars.
Definitiv hier. Auch ein prägender Film für die Filmgeschichte. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich die Rolle, die Jack Nicholson definiert hat in seiner Karriere, ich wusste, bis du es gerade erwähnt hast, zum Beispiel überhaupt nicht, dass es überhaupt eine Literaturverfilmung ist.
Kannst du mal sehen und dann ist der Film so gut. Ich kann dir das Buch nur empfehlen, zeigt auch eine andere Facetten auf, aber der Film, wie Herr der Ringe zum Beispiel, findet auch die Stärken des Buches und bündelt die und macht daraus dann so einen krassen Psychokrieg schon fast zwischen den beiden Hauptfiguren, Ratchet und McMurphy und das kannst du dir heute noch problemlos angucken und ist nach wie vor so spannend und tiefgreifend.
Aber ich frage mich, wie gut der gealtert ist, der
was
Film.
Was macht denn eine gute Literaturverfilmung aus? Ist es nicht genau das, dass die Leute sehen können, es gibt das Buch, es gibt den Film, beide sind gut, beide können gleichberechtigt nebeneinander stehen und irgendwie für sich existieren?
Das tut Einer flog über das Kokosnest definitiv. Ich weiß es jetzt nicht, wie es bei Stand By Me ist. Wurden da nicht große Veränderungen vorgenommen bei Buch und Film?
Musste Stephen King fragen.
Der den Film ausgesucht hat.
Der hat den Film ausgesucht, aber weiß nichts mehr vom Buch, sorry. Ja. Aber come at me.
Ich mag auch Stand By Me. Das sind alles gute Filme, tut mir leid.
Seid ihr schon am Ende eurer Diskussion, ja?
Sorry. Ich liebe Herr der Ringe. Ich musste mir halt irgendwas einfallen lassen. Ich liebe auch Stand By Me. Tut mir leid, Herr Ding, was soll ich machen?
Ja,
ich kann sagen, Axel, der sieht schon wieder verlottert aus mit seinem T-Shirt da. Dann wäre ich persönlich, da kriege ich auch keine Punkte.
Also sehr, sehr schwer. Ihr habt auf jeden Fall alle, ja, auch alles Filme und die ich auch alle sehr, sehr schätze genommen. Das nur, aber keine Wertung. Aber zurück zur Frage sozusagen, was die beste Literaturverfilmung ausmacht. Da hat sich der Alex am meisten sozusagen dem Thema der Frage in seinem Eröffnungsstatement schon gewidmet, indem er versucht hat, sozusagen eine Definition einer perfekten Literaturverfilmung einfach mal so festzunageln, die auch nicht widerlegt wurde von seinen Kontrahenten, sondern damit dann auch so bisschen zu.
Problem ist, man muss ja das Buch gelesen haben dazu und die Filme dann auch gesehen haben und dann erst kann man widerlegen, was er dazu gesagt hat. Ne? Ich meine, die Frage ist halt.
Aber du hast nicht mal dein Buch gelesen.
Ja, ich habe auch ehrlich gesagt, ich merke gerade, dass ich die meisten Fragen falsch verstanden habe, weil also ich habe halt einfach gedacht, Film, der beste Film, der auf einem Buch basiert. Ne? Also
okay, ja.
Also ja. Das ist natürlich meine Schuld, aber vielleicht auch die Schuld von dir, dass du die Frage vielleicht noch ein bisschen genauer verfilmst und dann ist ja
Zukunft Henning
formulierst. Okay. Und dann ist ja auch noch das Problem, dass theoretisch alle hier Sitzenden die Bücher und die Filme gesehen, die Bücher gelesen und die Filme gesehen haben muss, um darüber zu diskutieren. Deswegen haben wir uns auch gerade nur auf einer sehr
oberflächlichen
Ebene bekriegen können.
Prinzipiell, aber man könnte sich auch auf einer Ebene darüber, man könnte auch auf einer Ebene diskutieren, wo man sagt, wenn Alex zum Beispiel die Definition einer perfekten Literaturverfilmung etabliert, könnte man da Gegenargumente haben, man könnte sagen, warum zum Beispiel das auch bei dem eigenen Film vorhanden ist, so, das kann man schon machen.
Aber er hat so viel geredet, da habe ich nicht zugehört.
Also, das und die Definition war ja auch für mein Empfinden richtig.
Ja, genau.
Von daher, was soll ich da, wenn ich das zuerst sage, kriege ich die Punkte.
Ich habe es nicht gemacht. Okay, nein, also nein, das ich hätte das auf jeden Fall auch gesagt.
Doch in der Wertung. Also das war auf jeden Fall schon, das war auf jeden Fall die Definition sozusagen, die die Runde getragen hat. Die war allerdings von Axels Seite, muss ich leider sagen, schwer zu verteidigen, da du das Buch nicht kanntest. Also du hast den Film sehr gut beschrieben, was den Film ausmacht, warum es ein wahnsinnig guter Coming-of-Age-Film ist, was der sozusagen in der, es tut mir leid.
Ja, du kannst aufhören zu reden.
Ja, nein, aus der Richtung, wie du die Frage verstanden hast, war das eine sehr gute Antwort. Es fehlte mir nur sozusagen der Tick, so dieses kleine bisschen, warum der Bezug zur Literaturvorlage.
Ich wusste nicht, dass man hier Hausaufgaben machen muss.
Okay, das ist die Arbeit.
Ja, das ist wirklich Arbeit.
Somit war ich bei Felix und Alex. Ich muss echt mit Alex und Axel gerade echt jonglieren. Okay. Felix und Alex. Und ihr wart eigentlich beide recht nah. Also ihr wart beide recht nah dran. Zumindest hattet ihr den Vorteil, ihr kanntet die Bücher. Was soll ich sagen? Der Punkt geht einfach an Alex. Nein, also es fehlte mir genau der Punkt bei dir, bei Felix. Also ja, es fehlte mir genau der
Definition.
Punkt.
Definition.
Ja, nee, einfach sozusagen, was ist das, was den Roman ausmacht, was ist das, was den Film ausmacht und wie wird das sozusagen umgesetzt? Und da hat Alex schon sehr gut einen hingelegt, auch wenn versucht wurde, von allen Seiten Fantasy schlecht zu machen.
Ja, irgendeinen Punkt müssen wir angreifen.
Ja, klar. Und damit geht der Punkt an Alex, der damit wahrscheinlich sehr sicher in den Blitzfragerunden dabei ist. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber keine Sorge, wie gesagt, wir haben hier schon so manches Comeback gesehen und wir machen weiter mit Runde 4.
Round 4. Fight.
Runde 4 habe ich an einem Film ausgerichtet, der nächste Woche in die Kinos kommt. Ihr freut euch bestimmt alle drauf. Es ist Ich Unverbesserlich 3. Ja?
Ja.
Die Stimmung ist kaum auszuhalten. Also ich merke, Euphorie ist im Raum.
Das Schlimmste finde ich, dass er nicht Despicable 3 heißt. Einfach, weil das wäre es halt gewesen.
Du meinst wie Too Fast, Too Furious?
Ja, genau. Ja, wie der 8. Fast and Furious, der haben es doch auch verpasst.
Stimmt, ja. Meine Frage ist aber auf jeden Fall, da geht es ja so ein bisschen darum, um so einen Bösewichten, der aber eigentlich auch ganz nett ist. Und es gibt manchmal so Filme, wo man sich fragen kann, ist der Bösewicht eigentlich so böse, wie er dargestellt wird? Oder was ist eigentlich so, könnte der nicht sogar auch ein Held sein? Das war meine Frage. Meine Frage ist nämlich an euch, welcher Film würde besser werden, wenn der Protagonist zum Antagonisten würde und andersherum? Und Felix darf anfangen.
Ist wieder nicht sehr einfach. Ich brauche erstmal einen Film, der nicht so gut ist, der halt besser wird, indem ich halt diese Rollentausch vollziehe. Ich habe mich für einen relativ schlechten Film entschieden und denke, dass der wirklich besser werden könnte. Und zwar habe ich mich für Batman und Robin aus dem Jahr 1997 von Joel Schumacher entschieden, in dem viele sich sicherlich vor allem an den Bösewicht erinnern können, Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, der im Minutentakt einen schönen Spruch nach dem anderen loslässt, aber sonst auch nichts. Ist halt eine Sprücheschleuder. Auf der anderen Seite haben wir George Clooney als Batman, was jetzt auch nicht der großartigste Auftritt war. Ich erinnere mich, glaube ich, am meisten noch an seinen Brustpanzer mit Nippeln. Das ist aber auch schon gewesen.
Und die Kreditkarte.
Meine Idee ist jetzt natürlich, dass man mal so ein bisschen die Rollen vertauscht, dass halt Mr. Freeze zum Protagonisten wird und Batman zum Antagonisten. Mr. Freeze ist nämlich eigentlich eine Figur aus den DC-Comics, die einen sehr dramatischen Hintergrund hat, der seine Frau an eine Krankheit verloren hat, sie retten wollte, experimentiert hat, das ging alles ein bisschen in die Hose, dann wurde mit ihm experimentiert und irgendwann hat er diese Fähigkeiten halt gehabt. Alles ein bisschen frostiger werden zu lassen und das hat ihn dann auch irgendwie in die Manie getrieben und wenn wir das jetzt umdrehen, könnten wir ihn zum tragischen Held machen, mit dem das alles geschieht, der halt wirklich nur so ein Instrument ist oder mit dem halt auch, oder der bewegt wie eine Schachfigur und der halt dann auch noch von Batman an den Pranger gestellt wird, zu Unrecht und eigentlich nur irgendwie ein ruhiges Leben leben möchte und gar nicht so sehr diese Bösewichtrolle übernehmen möchte. Wäre so ein bisschen vielleicht wie Schöne und das Biest, wenn wir Batman uns als Gaston vorstellen und Mr. Freeze als das Biest. Vielleicht finden wir noch irgendeine holde Maid, die ihn rettet und sein kaltes Herz auftaut. Arbeitstitel wären Frozen, das haben wir schon gut etabliert im Massenmarkt. Hashtag davor und das läuft dann alleine. Vielleicht hätten wir noch Heart of Ice oder Cool Runnings 2. Eins von den drei würde ich gerne nehmen, um diesen besonderen Film auf die Beine zu stellen.
Cool Runnings 2, alles klar. Alex?
Ja, also ich habe mich für einen Film entschieden, den ich auch verbesserungswürdig finde. Und zwar ist das der erste Film des großen Disney-Comebacks in den 80er Jahren, Die kleine Meerjungfrau. Und zwar, was Ariel. Mich darauf gebracht hat, Ariel, die kleine Meerjungfrau, genau. Was mich darauf gebracht hat, ist, dass es ja eine Historie von Disney-Figuren gibt, die queer kodiert sind, aber sozusagen nicht das offen irgendwie im Film irgendwie angesprochen wird oder so. Und dazu gehört auf jeden Fall auch Ursula, die Seehexe aus Ariel, die allein schon im Design ganz stark angelehnt ist an Divine, an diese Drag Queen, die auch die Muse von John Waters war. Und wenn man sich an den Film zurückerinnert, also Ariel möchte gern zu den Menschen, sie verkauft ihre Stimme an die Seehexe quasi für ihre Seele und erlebt dann irgendwie Abenteuer an Land. Dann erinnert man sich auch noch vielleicht, dass Ariels Vater, also dieser Triton, der König unter dem Meer, und diese Hexe anscheinend irgendeine Vorgeschichte haben. Auch die kennen sich auf jeden Fall. Und deswegen würde mich viel mehr interessieren eigentlich der Film, in dem Ursula die Hauptfigur ist. Und wo es darum geht, warum wurde Ursula eigentlich aus dieser unter dem Meer fröhlich singenden Gemeinschaft ausgestoßen? Warum wurde sie nicht akzeptiert mit ihrer Art? Und wie hat sie diese Sache so in den Wahnsinn getrieben, dass sie sich dann am Ende an der einfältigen Tochter des Königs rächt? Was gibt's da vielleicht für eine Geschichte? Wie könnte man die Geschichte umdrehen? Interessant finde ich das vor allen Dingen auch deswegen, weil sich ja auch gezeigt hat, dass solche umgedrehten Märchengeschichten auch in der Vergangenheit schon sehr gut funktioniert haben. Also das beste Beispiel, was aber links noch leider immer noch nicht verfilmt wurde, ist Wicked, dieses Musical. Aber auch Maleficent war ja vor ein paar Jahren eigentlich ein ziemlich großer Erfolg mit Angelina Jolie. Also ich fände, das wäre jetzt hier zum Ende des Pride Month genau die richtige Geschichte.
Axel.
Also, ich habe mir mal wieder selbst ins Bein geschossen.
Selbst, wenn ich ja da sitzt, ja. Es ist einfach so.
Was happened? Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ich habe es halt so verstanden, dass man die Schauspieler vertauscht. Also, dass man vom Protagonist zum Antagonist.
Wenn du das gut verkaufst. Jetzt knüppeldick.
Ich glaube, ich mache es einfach ein bisschen kürzer. Nee, aber ich habe mir überlegt, dass The Rock doch tatsächlich ein besserer Film wäre, wenn Ed Harris und Sean Connery die Rollen vertauschen würden, weil ich bei Sean Connery irgendwie immer so ein bisschen das Problem hatte, dass er so ein riesen Sleazebag war und es auch immer so offen zur Schau gestellt hat. Und so ein paar Sprüche von ihm gingen mir da irgendwie so wahnsinnig gegen den Strich, und das hätte mir das war natürlich in der Charakterisierung der Figur angelegt, wenn er zum Beispiel sagt, irgendwie Gewinner gehen nach Hause und Vögel die Ballkönigin, so, das war dann halt immer so ein bisschen, da hat es mich immer ein bisschen geschaudert, obwohl er seine Rolle ja natürlich gut spielt, an der Seite von Nick Cage, aber irgendwie hätte es, glaube ich, besser gepasst, wenn Sean Connery die Rolle des Bösewichts übernimmt und Ed Harris zusammen mit Nick Cage irgendwie durch die Kanalisation von Alcatraz irgendwie kreucht und fleucht und gegen den großen Bösewicht Sean Connery dann eben vorgeht. Ich glaube, das hätte mir ein bisschen besser gefallen. Das wäre so ein bisschen besseres Casting, meiner Meinung nach.
Gibt dir zumindest eine Chance. Würde das auch mit den Charakteren, die sie hatten, funktionieren?
Nein. Verrückter, der fucking Alcatraz mit Raketen halb San Francisco zerstören will. Der kann nicht gut werden.
Der soll ja auch nicht gut werden. Das ist ja gar nicht mein Argument. Sitzen,
oder nicht?
Mensch, ich versuche ja gerade.
Das ist nicht mein Argument. Mein Argument ist, die Schauspieler zu vertauschen.
Ja, genau. Da dürft ihr bitte argumentieren.
Ja, gut. Axel Schmidt, ich glaube, über dich müssen wir nicht weiter Worte verlieren. Ich finde auch übrigens, dass Ed Harris ziemlich gut ist in der Rolle als Bösewicht.
Weil ich sage nicht, dass die schlecht sind, die beiden. Natürlich sind sie großartig, aber mir hätte es besser gefallen, wenn Sean Connery den gespielt hätte.
Okay. Ich nicht.
Adam war ja neulich hier und hat The Rock komplett mit The Rocks besetzt. Also
auch nicht schlecht.
Für Adam wäre in jeder Rolle The Rock besser.
Gut, dann Frage ein bisschen verfehlt, hast du selber gemerkt, ist doof gelaufen. Aber Alex würde ich jetzt auch mal in die Richtung so ein bisschen drücken, denn die Idee finde ich nicht schlecht, aber das, was du uns hier verkauft hast, das war ja so eine Art Prequel zu Ariel. Ne? Also es wäre ja kein schlechter Film oder ein Film, der besser werden würde. Also wenn wir nur von dem Film, wenn sie sagen, wir verändern Ariel den Film, so wie er existiert, mit Ariel wirklich. In diesem Prequel würde Ariel ja nicht existieren. Oder vielleicht jünger. Also
wie ich gesagt habe, sie ist in den Wahnsinn getrieben worden und wir erzählen dann die Geschichte, wie sie sich an der einfältigen Tochter ihres alten Widersachers rächt. Dass man dann natürlich ein bisschen Backstory auffüllen muss, ist ja irgendwie klar.
Ja, ich weiß nicht, bei mir hatte ich irgendwie, also ich hatte mir das so ein bisschen vorgestellt, deswegen, ich bin mal ein Beispiel, da gibt es sicherlich auch so ein paar Fehler, aber ich dachte bei mir so, wir können einfach diesen Film nehmen, den wir haben, Batman and Robin, und daraus halt Frozen oder was weiß ich machen, Mr. Freeze, und einfach das nur umdrehen. Wir müssen gar nicht irgendwie die Vorgeschichte erzählen, wir müssen einfach nur die Seiten halt tauschen und vielleicht die Schauspieler.
Anders Spaß. Aber du halt hast doch in deiner Argumentation gesagt, dass du viel darüber erzählen willst, wie er irgendwie seine Frau verliert.
Nee, das war bloß von mir eigentlich im hinteren Informationen über den Charakter, weil es, glaube ich, in dem Joel Schumacher-Film ist das nie so wirklich klar geworden, was für eine Tiefe eigentlich dieser Mr. Freeze hat als Charakter, zumindest in den Comics. Und der Film hat ihn halt einfach nur zu diesem Sprücheklopf einen Bösewicht gemacht, der ja flach wie ein Teich gewesen ist. Also deswegen wollte ich das nur nochmal so zur Erklärung dazustellen.
Ja. Ich habe da nochmal, glaube ich, zwei Nachfragen, Felix. Bei dir einmal, wie ist denn das Verhältnis im Film dann, wenn wir sozusagen da einen Schurken haben, den wir sympathischer kennenlernen? Es gibt ein ganzes Schurkenensemble neben Poison Ivy und Bane und so weiter. Wie würdest du die dann aufstellen?
Ich glaube, die könnte man tatsächlich so drin lassen, weil Mr. Freeze dann einfach so vielleicht von denen mit reingezogen werden wird oder werden könnte in dieses riesige Verbrecherverbündnis oder Bündnis generell in Gotham. Und deswegen urteilt auch Batman viel zu schnell und sagt, er gehört zu denen und greift ihn an, obwohl Mr. Freeze das gar nicht will. Er ist wirklich in diese Situation gedrungen und wird halt von seinen neuen Kollegen, mit denen er gar nichts zu tun haben will, so ein bisschen auch dazu gezwungen, böse zu sein, obwohl er es gar nicht will. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da gar nicht so große Veränderungen machen müsste. Also einfach nur so eine Idee. Du hast noch eine Frage gehabt.
Alex, wie ist das bei dir? Ich hatte ja die Frage auch gestellt, dass der Protagonist zum Antagonisten wird. Ich habe jetzt noch nicht so richtig gehört, warum Ariel jetzt zur Antagonistin wird.
Du hast ja Triton zum Protagonist gemacht in Ariel. Und das ist er nun mal nicht. Er ist ja eine glorifizierte Nebenfigur. Und von daher stimmt schon.
Ich finde es auch ein bisschen allgemeingültig, die Sache dann einfach zu sagen, der Widersacher soll quasi jetzt die, also das kann man quasi in dem Falle auf fast alle Filme, die diese Dynamik haben, anwenden. Ne? Da war jetzt nichts drin, das war jetzt nicht so speziell wie zum Beispiel bei Felix, wo ich charmiert war.
Also, ich habe dich charmiert.
Auf jeden Fall. Ich könnte mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Also klar, dieses Superheld gegen Superschurke, dass man da das Ding umdreht, das ist ja im Endeffekt genau das, was Despicable Me macht. Auch so ein bisschen. Aber ich könnte mir das halt gerade vorstellen, dass man, wenn man eigentlich die intelligenteste Figur in der Geschichte zur Hauptfigur macht und dann als Antagonisten jemand hat, der irgendwie so ein bisschen hilflos durch die Gegend trapst und trotzdem ständig irgendwie alles hinkriegt, weil er irgendwie Hilfe hat von seiner kleinen Krabbe und seinem kleinen Fisch und solchen Geschichten, dass man genau aus dieser Dynamik einen unheimlich spannenden Film machen könnte.
Das hört sich mich sehr frustriert
an. Also wie quasi jemand mit der Intelligenz von Ursula sozusagen gegen Forrest Gump.
Wie frustrierend das wäre, da müsste ich der dumme Ariel jetzt damit zugucken, wie sie, was ich, über den Meeresboden tanzt mit kleinen Fabian und der roten Krabbe und trotzdem triumphiert sie die ganze Zeit und Ursula ist zum Scheitern verurteilt.
Oder also tatsächlich ist das übrigens genau das, was in Wicked auch so ein bisschen passiert und auch wirklich in sehr, sehr gut.
Da haben wir's.
Rip-Off-Alarm.
Das ist ja jetzt nicht die Frage.
Woher die Ideen kommen? Und ich werde gedisst für Quatermain, oder?
Aber wenn Henning die Runde jetzt beenden will, finde ich das auch okay. Ich glaube nämlich, es gibt zu Mr. Freeze auch schon auf YouTube so ein Musical, wo
Frozen.
Mit Arnold Schwarzeneggers Stimme gesungen wird darüber, wie er sich fühlt in dem Film.
Ich nehme das.
Mensch, Axel, es tut mir leid. Ich hätte dich...
Nächstes Mal bessere Vorbereitung.
Ich hätte gerne... Stärke bleiben. Aber ich habe gehofft, vielleicht drehst du es jetzt noch. Vielleicht holst du noch aus dem spontanen Ärmel.
Ja, aber dafür bin ich nicht bekannt.
Okay. Ich lasse es über mich ergehen. Ich lasse mich charmieren.
Ich bin ein Frontrunner und sonst nichts.
Somit, was ist das Gegenteil von einem Frontrunner?
Ein Aufholer? Keine Ahnung.
Somit war ich bei den beiden Aufholern, Felix und Alex. Ich fand den Ansatz von Alex sehr gut mit diesem queeren Charakter sozusagen, der damals unterdrückt wurde und dem man jetzt mehr Fokus gibt. Aber ich mochte auch Felix tragischen Helden. Du hast ihn, glaube ich, irgendwann noch umbesetzen wollen, damit wir nicht an Arnold Schwarzenegger denken.
Natürlich. Also das wäre halt ein bisschen, da müssen wir noch überlegen. Ne? Also,
willst du etwas sagen, Arnold Schwarzenegger kann keinen Film tragen oder was? Also ich meine, vielleicht nicht diese Art Film.
Du hättest es sogar so machen können, dass er und der Pinguin Zwillinge sind.
Okay. Ah, sehr gut. Da hätte ich nochmal ein bisschen Kohle sichern können, definitiv bei der Finanzierung. Die haben schon was zusammen gemacht, das lief richtig gut.
Ja. Aber ich glaube, ich bleibe so ein bisschen bei der Frage, die ich zum letzten meinte, sozusagen, ich finde, ihr habt beide sehr gut dieses, der Antagonist wird der Protagonist sehr gut gelöst, aber die Umkehrformel, der Protagonist wird zum Antagonisten. Das fehlte mir bei Alex ein bisschen mehr. Da fand ich es ein bisschen interessanter, dass Batman ihn sozusagen einfach daran hindert. Das hat schon so ein bisschen was von vor allem Gehorsam oder sozusagen, dass Mr. Freeze gar nicht so böse motiviert ist und von seinen bösen Schurkenfreunden irgendwie unter die Achsel genommen wird. Und das fand ich ganz gut. Und deshalb geht der Punkt für mich an Felix.
Willst du ja nur spannend machen.
So sieht's aus. Übrigens fand ich sehr gut, dass du nicht erwähnt hast, dass Suicide Squad doch irgendwie Batman-ähnlich dargestellt hat. Das hast du, glaube ich, extra nicht gemacht.
Du hättest natürlich auch Suicide Squad nehmen können und dann machst du aus...
Ja, aus nicht, allen aus Schurken allen, noch mehr Helden. Oder aus
richtige Schurken, ja. Die einfach alle auf den Sack kriegen. Zu Recht. Alle doof sind.
Na gut, aber wir kommen jetzt zur letzten Frage. Axel, du kannst deine Ehre noch retten.
Come on, baby. Endspurt. Ich glaube, diesmal habe ich es auch richtig verstanden.
Wir sind gespannt, denn ich greife noch einmal zurück auf den heute startenden Sommerfest, der bei mir wirklich leider nicht so gut ankam und von Sönke Wortmann nämlich umgesetzt wurde. Und das war für mich so ein Beispiel von etwas, was man in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, immer häufiger feststellt. Und zwar so Regisseure, die früher irgendwie recht groß waren oder eine sehr gute Filmreihe hingelegt haben und dann irgendwie nachgelassen haben. Und deshalb ist meine fünfte Frage, welcher Regisseur hat die enttäuschendste Karriere hingelegt? Und Alex darf anfangen.
George Lucas. Schauen wir uns George Lucas' Karriere an. Sein erster Film, THX 1138 oder THX 1138 oder wie immer man das aussprechen möchte, je nachdem wie prätentiös man sich hält. Ein ambitionierter Science-Fiction-Film, etwas steril, aber auf jeden Fall sehr vielversprechend, sehr 70er-Jahre avantgardistisch. American Graffiti, ein Nostalgiefest über die 50er Jahre, was gerade in den 70er Jahren, als die 50er Jahre total in waren, ganz Amerika begeistert hat. Und dann Star Wars, der Startschuss für das gigantischste Franchise-Unternehmen aller Zeiten, von dem wir jetzt auch wissen, dass es nie enden wird. Also, und einfach ein wahnsinnig erfolgreicher Film, der Blockbuster neu definiert hat und so weiter und so fort. Also, drei Filme stetig aufsteigend bis hin sozusagen zum größten von dem, was man erreichen kann. Dann hat er 22 Jahre nichts gemacht als Regisseur. Und dann hat er nochmal drei Star Wars Filme gedreht, von denen alle Menschen der Meinung sind, dass sie mit zu den schlechtesten Filmen, die man überhaupt hätte machen können, gehören. Und danach hat er auch nichts mehr gemacht. Jetzt hat er in seiner letzten Aussage hat er gesagt, glaube ich, dass er jetzt auch wieder Filme dreht, die er aber nur noch selber guckt. Kleine Filme, die er nur noch zu Hause privat guckt. Und da würde ich doch mal sagen, wenn man enttäuschend irgendwie so definiert, dass er sagt, welcher Mensch hatte irgendwie so das größte Potenzial und hat am wenigsten, also als Regisseur, darauf möchte ich mich jetzt schon beschränken, dass mir ist schon klar, dass der Mann irgendwie relativ viel anderes drumherum als Produzent und so gemacht hat, aber als Regisseur, glaube ich, hat er wirklich diese enttäuschendste Karriere hingelegt, dass man dachte, das ist irgendwie eins. Der war ja quasi gleichbedeutend neben Steven Spielberg, ja, irgendwie in dieser Zeit, Ende der 70er. Und danach so abgestürzt zu sein als Regisseur und so langweilige Filme zu machen irgendwann später, das ist schon sehr enttäuschend.
Axel.
Jo, meine Wahl fällt auf Michael Cimino, der im Jahre 1978 mit Deer Hunter vielleicht das Meisterwerk des Vietnamkriegsfilms gemacht hat. Auf jeden Fall eines der größten Meisterwerke des Antikriegsfilms. Und dann so ein bisschen sich verkalkuliert hat mit seiner Mega-Produktion Heaven's Gate, die im Jahre 1980 rausgekommen ist, die aber nicht nur ein Produktionsdesaster war, bei der er über das Vielfache des Budgets verbraucht hat, sondern auch ein kritischer Flop. Und die Sache war halt auch die, seine Karriere war danach so gut wie beendet. Er hat zwar noch 4 Filme gemacht, die war aber alle weder aus einer Box-Office-Perspektive noch aus einer kritischen Perspektive irgendwie halbwegs so erfolgreich waren wie Deer Hunter. Und er wird teilweise auch dafür verantwortlich gemacht, dass er quasi das New Hollywood der 70er Jahre so ein bisschen eigenhändig begraben hat mit Heaven's Gate. Das ist halt schon, er hat quasi nicht nur seine eigene Karriere den Flammenpreis gegeben, sondern quasi so eine ganze Filmströmung, die dann Platz machen musste für das Franchise-Filmmaking der 80er Jahre. Und dann hat er ab 96, also quasi lediglich 18 Jahre nach seinem Riesenerfolg, hat er quasi aufgehört, Filme zu machen. Und man hat dann 20 Jahre lang bis zu seinem Tod nichts mehr von ihm gehört. Und
der saß mit George Lucas zu Hause und die haben Filme geguckt, die sie nur bisher überkommen.
Kommt vielleicht meiner gleich noch mit dazu.
Da bin ich mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall hätte ich von dem Regisseur, der Deer Hunter gemacht hat, sehr, sehr gerne noch weitere Filme gesehen.
Felix, darf ich nach der Aussage raten?
Du kannst gerne, bitte.
Francis Ford Coppola.
Nein, den tatsächlich nicht. Den werde ich tatsächlich noch, auch wenn er vielleicht nach der Pate und so nicht mehr so viele gute Sachen gemacht hat, immer noch, er hat einen Platz in meinem Herzen sicher. Ich habe einen anderen alten Filmmeister genommen, der auch sehr viel in den 70er Jahren gewirkt hat und dann nochmal in den 90ern was Großes gemacht hat und sich in letzter Zeit nicht wirklich mit rumbekleckert hat. Und zwar habe ich mich für Terrence Malick entschieden.
Gruß an Hardy Zaubitzer übrigens, der hier war und einer der größten Terrence Malick-Fans ist, die ich kenne.
Aber das ist er ähnlich enttäuscht von ihm, was die letzten Filme von ihm angeht? Weil ich habe ihn eigentlich mal ganz gerne gesehen. Ich bin sogar einer der wenigen, würde ich behaupten, die Tree of Life ziemlich gut fanden und sehr bewegt waren von dieser Geschichte. Also der Film ist ja doch sehr schlecht weggekommen im Endeffekt. Was vielleicht auch daran liegt, dass Terrence Malick irgendwann es übertrieben hat mit seinen angeschrägten Bildern und Kamerafahrten über Weizenfelder, in denen sich gerade die Sonne untergeht und das Licht bricht sich malerisch drunter gelegt. Ist ein epischer Soundtrack. Das hat irgendwie früher besser funktioniert und dann hat er irgendwie gezeigt, dass er nur noch das kann, auch wenn er einen guten Cast zur Verfügung hat, zum Beispiel bei jetzt To the Wonder oder Night of Cups, der ja auch habe ich im letzten oder vorletzten Jahr ins Kino kam. Das auf dem Papier sah es immer ganz gut aus, aber was im Endeffekt bei rumgekommen ist, war immer ziemlich öde, repetitiv und leider nicht mehr so dynamisch und lebendig, wie er halt mal wirklich Filme gemacht hat. Und das hat mich dann persönlich ein bisschen enttäuscht und deswegen habe ich ihn mir ausgesucht für diese Position als einer der Regisseure mit einer der enttäuschendsten Karrieren, die er jemals hingelegt hat.
Dann bitteschön.
Ja, bei Terrence Malick ist es halt sehr persönlich bei dir, ne? Ich würde jetzt sagen, mindestens 50% der kritischen Community feiern ihn halt. Und deswegen kann ich nicht so ganz damit d'accord gehen, dass er eine Enttäuschung ist. Er ist für dich eine persönliche Enttäuschung, aber ich glaube, er ist für die Filmwelt zumindest noch keine Enttäuschung. Und er macht ja auch zumindest visuell, versucht er was sehr Eigenes herzustellen. Mit Tree of Life hat es, glaube ich, angefangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vorher schon in diese Richtung gegangen ist, was ja zumindest visuell schon mega interessant ist. Ich habe Night of Cups gesehen. Ich würde ihn jetzt bei weitem nicht als großartigen Film titulieren, aber was er so allein aus technischer Hinsicht gemacht hat, war schon spannend und deswegen kann ich ihn nicht unbedingt als Enttäuschung kategorisieren.
Ja, ich finde auch, also Tree of Life ist vor allen Dingen einfach auch nochmal ein richtig interessanter und erfolgreicher Film auch nochmal gewesen in seinem Spätwerk jetzt sozusagen, was er jetzt danach gemacht hat, ist halt die Frage. Ich glaube, die Geschichten von Axel und mir sind, glaube ich, sehr ähnlich. Ne? Also ich kannte Heaven's Gate tatsächlich auch lange Zeit, glaube ich, nur als der Film mit dem Desaster, lange bevor ich den gesehen hatte. Ist eigentlich schon gar kein schlechter Film, finde ich. Ein bisschen lang vielleicht so, aber tolle Bilder und irgendwie auch ganz beeindruckend. Was man sich halt im Endeffekt, auch weil die zeitliche Abfolge natürlich auch sehr ähnlich ist, ein bisschen fragen muss, was ist die größere Enttäuschung, wenn man halt sozusagen einmal mit so einem Ding mal so richtig auf die Schnauze fliegt und danach noch so ein paar okaye Filme macht und dann von der Bildfläche verschwindet, oder ob man einen Riesenhit landet, dann ganz lange von der Bildfläche verschwindet und dann hinterher so richtig zeigt, dass man es nie konnte.
Das würde ich würde zum Beispiel niemals so weit gehen, bei George Lucas zu sagen, dass er es nie konnte. Und ich würde dann aber auch fragen, ist es überhaupt eine Enttäuschung, dass er keine Filme gemacht hat? Weil er ist ja quasi noch krasser gepiekt als Michael Cimino zum Beispiel. Und er hat halt diesen riesen Ruf sich angehäuft und er hat ihn sich auch ein bisschen zerstört mit den zweiten drei Filmen und auch mit seinem Verhalten danach. Aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, woher soll dieser Mann eigentlich nach drei Star Wars Filmen und nach diesem Imperium, das er sich aufgebaut hat, woher soll er noch die Motivation für überhaupt irgendwas nehmen? So, das ist quasi... Das ist
wirklich enttäuschend, was er abgeliefert hat, weil im Endeffekt ohne ihn hätten wir ja Star Wars noch nie gehabt. Überlege ich gerade auch so ein bisschen.
Ja, und vielleicht hätten wir auch ohne die zweiten drei Star Wars Filme jetzt nicht die guten wiedergekriegt. Also vielleicht hat's diese Warnung gebraucht von George Lucas. Vielleicht hat er sich auch selbst geopfert und hat gedacht, jetzt produziere ich einfach mal Scheiße.
Erinnert euch an den Sommer 1999 und an die Gesichter der Star Wars Fans.
Da war der Böhme gerade geboren.
Wenn das nicht Enttäuschung ist, dann weiß ich halt auch nicht.
Ich glaube, ich war 11 und ich dachte damals, das ist gut.
Also das wäre mein Plädoyer sozusagen, einfach nur zu erinnern, dass, also wenn es einen Film gibt, der irgendwie die Definition davon ist, dass Millionen von Menschen auf der Welt enttäuscht waren, dann ist es sicherlich A Phantom Menace.
Mag sein, aber die Frage ist nicht, welcher ist der enttäuschendste Film aller Zeiten, sondern welcher ist der enttäuschendste Regisseur aller Zeiten.
Ich mach das hier.
Richtig, Felix hat relativ viel Gegenwind bekommen, der auch mit Kritikerlob und visuellem Interesse und so weiter und so weiter sehr schnell widerlegt wurde.
Ich ärgere mich wieder, der Alex, der hat gute Ideen, auf die bin ich alle nicht gekommen. George Lucas.
Star Wars.
Du darfst gleich weitermachen, Henning, aber ich habe tatsächlich ein paar Folgen gehört von dem Podcast und habe gedacht, verdammt, alle nehmen immer nur Beispiele, die nicht älter sind als 1980 und alle aus Hollywood kommen. Da muss ich ja irgendwie mal gegenhalten und dann fiel mir halt auch immer nur.
Ich immer gedacht, einfacher.
Am besten zu argumentieren sind halt doch dummerweise immer, ja, ja, die Sachen, die halt jeder kennt.
Könnte man denken, aber ganz ehrlich, für mich geht die Runde an Axel und das liegt
daran,
weil er noch keinen Punkt hat.
Ja, genau.
Nein.
Ich liebe dich, Henning.
Und zwar einfach, weil er ein Argument gedroppt hat und das war sehr, sehr gut. Guck mal, ich nehme schon deine Anglizismen an. Gedroppt hat er es.
Ja. Bitteschön.
Nicht nur, dass George Lucas krasser gepiekt war, nein. Ich fand das Argument, dass er nicht nur sich selbst einem Ende gesetzt hat, sondern sozusagen ganz New Hollywood beerdigt hat, hat einfach für mich ein stärkeres Gewicht als ich. Du hast es super erzählt mit den 22 Jahren Pausen. Das ist einem, glaube ich, noch mal gar nicht so bewusst. Aber wenn man es so noch mal so pointiert hört, das ist echt noch mal witziger. Aber das fand ich einfach stärker. Du hast ja selber gesagt, ihr habt wirklich Regisseure, die dann aus einer ähnlichen, sozusagen aus einer ähnlichen Argumentationsreihe so auf diese Frage kommen. Aber das fand ich wirklich stärker. Und deshalb, Axel, kriegst du noch deinen Ehrenpunkt.
Vielen, vielen Dank. Das war alles, was ich wollte heute. Ey, komm, mit drei falsch verstandenen Fragen, das ist schon mal ziemlich gut.
Und eine Karriere als Co-Juror steht jetzt doch vor dir,
so sieht es nämlich aus. Aber
ach so.
Bevor ich dir den Tipp gebe, ein bisschen mal nachzufragen, wenn Zweifel sind, darfst du jetzt natürlich, wenn wir in die Blitzfragenrunde kommen, mir als Zweitjuror zur Seite stehen.
Sehr gut, sehr gut.
Würde mich immer sehr freuen. Denn wir kommen jetzt in die
Blitzfragerunde.
Wir kommen in die Blitzfragerunde. Felix ist mal wieder dabei, Alex zum ersten Mal, aber lass dich nicht einschüchtern. Wer es noch nicht kennt, in den Blitzfragerunden werden meine Kontrahenten jetzt Fragen beantworten müssen, die sie erstens noch nicht kennen und zweitens in einem gewissen Zeitspektrum beantworten müssen. Denn in den Blitzfragerunden geht es um Tempo. ihr werdet eine Frage gestellt bekommen und ihr müsst beide so schnell wie möglich darauf antworten. Der als erstes antwortet, darf die Runde anfangen, bekommt einmal 20 Sekunden Zeit, dann hat der Gegner 20 Sekunden Zeit, dann der erste nochmal eine zweite Runde von 10 Sekunden und der zweite 10 Sekunden und danach dürfen Axel und ich urteilen, wer die besseren Argumente gebracht hat.
Aufpassen.
So. Runterkommen. So. Wir fangen mit der ersten Frage an, denn ich habe falls ihr es gemerkt habt, wir hatten in den Hauptrunden keine Triple-X-Frage oder so.
Herr Böhme freut sich schon.
Deshalb muss das natürlich in den Blitzfragerunden nachgeholt werden, wenn man schon drei Leute mit einem X am Tisch hat. Und deshalb ist natürlich die erste Frage, welcher ist der beste Film mit einem X im Titel?
Jetzt darf ich nicht mitmachen, alle.
Ja, ich habe einen, aber ich weiß nicht, ob ich den gut verteidigen kann.
Star Wars 10 gilt nicht.
Star Wars X1X?
American History X, sag ich jetzt
einfach. American History X. Alex? Blackout?
Gerade schon, ja.
Das ist halt, das ist wirklich... Bei mir, ich hatte das auch schon oft genug gehabt, einfach mal ein bisschen.
Schneidest du eigentlich, Henning?
Nein, hier wird nichts geschnitten.
Dann müssen wir jetzt hier mal die Stille ein bisschen überwinden, oder?
Okay, ich habe gerade wirklich einen völligen Blackout und ich kann nicht einen von den Triple X.
Darf ich Alex helfen? Darf ich Alex helfen?
Ich gebe dir noch die Chance, einen Triple X-Film zu verteidigen, wenn du es möchtest.
Na gut, dann nehme ich den ersten Triple X-Film.
Triple X1.
Wenn dein Argument ist, er hat nicht nur ein X im Titel, er hat drei, dann hast du, bin ich da gespannt. Aber noch nicht, noch sind wir nicht so weit. Felix darf anfangen.
Ich kann mich ja immer sammeln.
Macht euch Notizen.
Was ich sagen will. Ja.
Ist das jetzt die entscheidende Runde schon? Oder gibt's mehr?
Nein, es gibt mehrere Blitzfragen.
Okay.
Oh, kann ich noch umwechseln?
Ja, gut, wenn ihm jetzt was eingefallen ist.
Ja.
Fantastic Mr. Fox.
Oh.
Können wir das ungültig machen, das Umwechseln?
Nein.
Ich glaube, da findet er sich
besser zu. Frag den zweiten Juror, Axel, was willst du sagen?
Ja, ich finde es ein bisschen boring, wenn er einen Film verteidigen muss, den er selbst gar nicht so richtig geil findet.
Okay. Ja, wir sind doch
für mich halt nur einfacher gewesen. Jetzt verliere ich,
glaube ich. Du hättest halt auf jeden Fall gewonnen.
Der Felix checkt auf jeden Fall nix, aber
okay.
Ich genehmige das.
Okay, ich glaube, ich bin gleich soweit.
Ihr könnt auch streiten darüber, wie gut Malcolm X ist zum Beispiel.
Das Problem ist, ich hatte ein paar im Kopf, aber viele habe ich nicht mehr so auf dem Schirm. Und ich muss die auch irgendwie, muss ja glaubwürdig sein, dass ich die gut verteidige.
Wäre auch eine meiner.
Das war das Problem bei allen meinen Fragen.
Okay, ich fange jetzt an.
Ich hatte nichts mehr auf dem Schirm.
Felix, die 20 Sekunden gehen los, wenn du anfängst zu diskutieren.
American History X ist ein wahnsinniger, brutaler Film, der unter die Haut geht, mit einem Edward Norton in einer unglaublichen Rolle. Ein Blick auf die Welt der amerikanischen Neonazis, die extrem ungeschönt ist und einen nicht mehr loslässt und wo die Brutalität auch wirklich komplett einem den Atem raubt.
Und Alex hat 20 Sekunden, wenn er anfangen möchte.
Fantastic Mr. Fox ist nicht nur eine großartige Literaturverfilmung, er zeigt auch, was überhaupt alles möglich ist, wenn Regisseure, die einen sehr idiosynkratischen Stil haben, anfangen, Animationsfilme zu machen. Und davon sollte es viel mehr geben, denn dieser Film zeigt einfach, wenn Wes Anderson Animationen macht, dann wird es ganz großartig. Eine tolle Geschichte einfach.
Fantastic Mr. Fox ist ein sehr netter Film und es ist auch schon, sieht sehr schön aus, ist sehr schön gemacht, aber er geht nicht unter die Haut, er berührt mich nicht auf eine Art und Weise, wie es zum Beispiel American History X macht.
American History X ist, so viel ich weiß, aber ist auch schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, recht umstritten in seiner Politik. Das ist leider alles, was mir dazu einfällt.
Okay.
Die Runden sind immer...
Ich fand es sehr, sehr schwer, muss ich sagen.
Ich fand es auch schwer. Ich
monatelang Albträume davon hatte, wie Leute...
Von Fantastic Mr. Fox?
Nee, von American History
Der
X.
Der Fuchs mit diesem kann Curb, sprechen.
Dieses Curb-Kicking, das ist schon...
Oh. Ich möchte auch gar nicht die Brutalität so auf den...
Aber ich mach's trotzdem.
Mir fiel nicht mehr viel zu dem Film ein.
Also allein für das Wort idiosynkratisch würde ich ja eigentlich Alex den Punkt geben. ich fand die Antwort von Felix ein bisschen pointierter. Fand die Ausführung von Alex ein bisschen stärker.
Ich glaube, ich fand erst die ersten Runden relativ gleich stark, so idiosynkratisch oder wie es hieß.
Ja, stimmt, der mag seine Four-Letter-Words.
Die Idiosynkrasie war mehr bei Alex da.
So, Felix hatte dann in der zweiten Runde das Argument, dass Fantastic Mr. Fox nur nett ist. American History X geht mehr unter die Haut. Alex kam mit dieser politischen, kritisch zu betrachtenden Geschichte. Ah, es ist schwer.
Da hätte ich gerne noch ein Argument dazu gehabt, weißt du?
Gut. Guter Einwand. Und deshalb geht der Punkt an Felix, weil er noch einen Beleg zum
Beispiel. Ich würde es jetzt im Nachhinein auch anders formulieren. Ich glaube, dass American History X tatsächlich ein Film ist, den manche Leute geil finden, die ihn nicht geil finden sollten.
Ja, aber das ist immer so bei solchen
Nazi-Filmen. Aber die finden auch in Glorious Bastards geil oder sonst was, weil sie dann die Szenen rausschneiden im Kino.
Übrigens noch, also ich habe ja sehr schnell auf dich geantwortet, das musst du bei mir da nicht machen. Also es war bloß, ich bin meistens dann so im Tunnel und ich habe irgendwas, was mein Gegenüber gerade gesagt hat, da gehe ich jetzt drauf wie so ein Bluthund, deswegen.
Aber kein Problem, wir kommen direkt zur nächsten Frage und vielleicht kann einer jetzt eine Antwort wählen, die er gerade schon wählen wollte. Welche ist die beste Filmrolle von Vin Diesel?
Kein Fehler. Wird mir nichts einfallen. Ne?
Doch, aber
Riddick.
Riddick bei Alex.
Groot.
Groot. Aus Guardians of the Galaxy bei
Alex fängt an, ne?
Ja, Alex darf an.
Okay.
Ja, Pitch Black ist einfach ein Film, der ist für Science Fiction, so eine ganz bestimmte Art von Science Fiction perfekt dargestellt hat. Und ich glaube vor allen Dingen die Physis von Vin Diesel, ja, also die Stimme und dieser Körper in Kombination, das hat diesen Film wahnsinnig geprägt und ich glaube, darauf hat er seine komplette weitere Karriere aufgebaut.
Und Felix hat 20 Sekunden.
Vin Diesel ist kein guter Schauspieler, Fakt. Was kann er gut? Er hat eine gute Stimme und das reicht vollkommen aus und deswegen ist es die perfekte Besetzung für Groot, weil er da nur ein Wort sagen muss und das in einer Art und Weise, die perfekt ist.
Waren das deine 20 Sekunden?
Reicht mir.
Ja. Alex?
Naja, ich meine, genau das könnte man natürlich auch umdrehen. Also wie ich sage, also in Pitch Black kommt halt diese Physis dazu und die ist, finde ich, schon auch bei ihm beeindruckend und eben nicht nur seine Stimme.
Das Ding ist, Riddick in Pitch Black soll auch ein mehrdimensionaler Charakter sein mit verschiedenen Facetten, doch das kommt bei Vin Diesel, seinem Schauspieler, einfach nicht rüber. Er ist eindimensional, er ist ein Muskelberg, er bringt Menschen um und das war's auch schon.
Ich glaube, ich hab eine Idee, wer gewonnen hat. Was denkst du, Axel?
Ich muss mich ein bisschen frei machen von meiner Ablehnung gegenüber der Person Groot oder der Figur Groot. Deswegen ist es gerade ein bisschen ein Problem für mich. Es kommt ja jetzt auf die Frage, was ist wichtiger von Vin Diesel? Ist es die Stimme oder ist es der Körper? Und ich finde es wahnsinnig schwer, das zu beantworten.
Aber ich glaube,
Groot ist halt so ein One-Note-Ding. Das ist halt, da kannst du dich einmal in die Sprecherkabine stellen und aber jetzt fange ich an, selbst Argumente zu bringen. Das soll es ja auch
genau,
nicht sein.
Ja, genau. Wir versuchen ein bisschen bei den Argumenten der Kandidaten zu bleiben. Aber du hast schon recht. Das ist übrigens, ich glaube, wir hatten schon mal eine ähnliche Blitzfrage. Da ging es auch um eine Rolle und einer hatte nur eine Sprechrolle genommen. Mhm. Und das wurde dir zum Verhängnis. Und ich fand, das ging hier in eine ähnliche Richtung. Weil ein Satz gegen Physis, Charakter und so weiter.
Aber gesagt, er kann halt nichts. Halt deswegen, wenn er das kann, ist seine Stimme.
Ja gut, aber
nur weil er kann sagst, halt auch pumpen, ne?
Da hat Alex gesagt, er kann was. Er kann Physis und Stimme. Und
das war ein Versuch.
Geht auf jeden Fall der Punkt für mich an Alex. Und es steht 3 Punkte für Felix, 3 Punkte für Alex und 1 Punkte immer noch für Axel.
Ja, aber ich kann ja auch keine mehr dazu gewinnen, Alter.
Ja, aber
kriege ich wenigstens.
Sehr merkwürdig, dass du das immer noch sagst.
Ja, kaum ein Punkt für Axel, einer. Nur so ein Trostpunkt da für Cimino, ey.
Dann lass ich sie weg.
Eigentlich war ja Lukas die bessere Antwort, ich geb's ja zu.
Egal, wir kommen, wir machen weiter. Ja. Wie gesagt, nächste Woche startet wie heißt das? Ich unverbesserlich 3 in den Kinos und deshalb frage ich euch, welcher Film wird besser, wenn man eine extra Portion Minions dazu packt?
Ich habe noch gar keine schlimme Antwort gerade im Kopf gehabt, das sage ich nicht.
Minions?
Doch, sag's, Felix, sei lustig.
Minions.
Saving Private Ryan.
Ich habe auch an was gedacht, wo möglichst viele abgemetzelt werden einfach.
Vielleicht sagst du es nach der Blitzfrage, damit die sich nicht darauf beziehen können. Und Alex darf anfangen.
Naja, also ich finde, das ist ganz einfach. Dieser Film Minions, dieses Spin-off von der Ich unverbesserlich Reihe, der hatte natürlich schon ziemlich viele Minions. Aber natürlich wäre halt einfach noch viel großartiger, wenn man noch eine extra Portion Minions oben drauf packt, weil dann wird er noch lustiger, noch verrückter und noch gelber.
Okay, es ist eigentlich total ein Argument. Mein Film, obwohl der wird auch ein bisschen gelb. Warte, ich bin noch nicht so weit.
Achso, Moment, das ist noch nicht der Anfang.
Ich fand noch gelber, fand ich gut. Okay, die Minions,
gehen mir auf den Sack, ganz ehrlich, die müssen weg. Und ich kann mir echt vorstellen, wenn die Minions Omaha Beach erstürmen und dann in einer ekelhaften Orgie oder Blutorgie abgemetzelt werden, dann ist das befriedigend für mich. Das ist natürlich ein sehr persönlicher Eindruck, aber die Minions müssen weg und deswegen wird der Film dadurch wieder besser werden?
Ja.
Okay, dann ist es doof.
Die Frage war nicht, welche Minions werden besser mit einer extra Portion Film.
Ja, ja, ist mir gerade auch aufgefallen. Ich hab den Axel Schmidt gebaut.
Aber egal, du hast doch mal 10 Sekunden, Alex.
Ich gebe nochmal alles. Naja, also ich stelle mir das gerade vor, würde das nicht ziemlich vom Hauptplot des Films, dass sie versuchen, einen verlorenen Soldaten wiederzufinden, ablenken, wenn da ständig irgendwelche Minions durchs Bild laufen?
Und Felix?
Minions sind doof. Je mehr Minions, desto döver. Ich muss sie nicht mehr sehen. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, warum das besser werden sollte mit noch mehr Minions.
Ja, ich glaube, der Punkt geht an Alex, ja.
Ich wollte einfach mal gegen die Minions haten, ganz ehrlich.
Ich weiß, das war das ähnliche Prinzip wie bei Donald Trump-Antwort, wo du, glaube ich, Final Destination mit Donald Trump besetzt hast.
Ich will Blut sehen.
Da war das bei dem Film aber auch leichter, muss man dazu sagen. Egal. 3 Punkte für Felix, 4 Punkte für Alex.
Und 1 Punkt für Axel Schmidt.
Mich würde ja interessieren, wie Minions bluten.
Gelb.
Ja. Bluten sie gelb oder bluten sie blau? Das
würde mich auch interessieren. Ja. Also falls jemand großer Minion-Fan ist. Vielleicht
sind die auch so plüsch und
von unseren bluten. Zuhörern. Ich könnte mir so oranges Blut vorstellen.
Gibt es da so ein irgendwie so ein Fanfiction?
So ein Lore?
Genau, eine Minions-Lore.
Also wer von unseren Zuhörern sich im Minions-Lore auskennt, darf uns bitte gerne informieren, wie
Minions Blut ist. Ich glaube, ich hatte noch Vin Diesel im Kopf wegen Saving Private Ryan, wo er auch mitgespielt hat. Und dann fand ich die Idee zu gut, wenn die alle niedergemäht werden.
Da war er doch ein großartiger Charakterdarsteller.
Wir kommen zur nächsten Frage und die ist angelehnt an eine der Antworten, die in den Hauptfragen gestellt wurden. Und zwar wurde bei der besten Literaturverfilmung von Axel Schmidt Stand By Me genannt. Und deshalb ist meine Frage an euch, mit welchem Kind von Stand By Me würdet ihr am ehesten tauschen wollen?
Da müssen wir jetzt mal die Namen wieder im Kopf haben.
Will Wheaton.
Also wir reden von den 4 Haupt.
Na,
der River kannst Phoenix. Du kannst ja umschreiben.
War das der mit der Brille?
Ja.
Ja.
Nein.
Dann der mit der Brille, bitte.
Der mit der Brille.
Der ist der Coole. River Phoenix ist der Coole.
River Phoenix ist der im weißen T-Shirt.
Okay, aber wie hieß der mit der Brille?
Ich glaube, nee, das ist nicht River Phoenix. Das ist Will Wheaton.
Achso, nee, ich nehme River Phoenix.
River Phoenix. Das gefällt mir jetzt schon sehr gut. Ich bin auf die Argumente gespannt.
Ich möchte keinen Blutegel an meinem Penis.
Felix darf anfangen, wer da anfangen möchte.
Das war's.
Mit der Brille.
Hast du den Namen von dem? Also ich kann mich an die Rolle sehr gut erinnern.
Keine Ahnung mehr.
Der Typ mit der Brille in Stand By Me ist ein wahnsinnig lässiger Typ, ja. Der sitzt ganz entspannt rum mit so einem gestreiften T-Shirt und ist immer ganz cool, egal was passiert. Klar, River Phoenix soll so ein bisschen der Coole sein, aber im Endeffekt ist der Typ mit der Brille die Ruhe selbst, lässt sie nicht irgendwie Panik verleiten, sondern ist für seine Freunde da, wenn es drauf ankommt und geht mit ihnen ans Ende der Gleise.
Teddy the Champ heißt er.
Teddy the Champ ist ein Champ.
That's him.
Und wenn ich dir das schon sage, dann sage ich Alex auch noch ganz kurz, River Phoenix Charakter heißt Chris Chambers. Und du darfst anfangen.
Ja, Chris Chambers ist für mich jetzt nicht so relevant. Für mich ist relevant, dass in meiner Mittelstufe alle Mädels in River Phoenix verknallt waren. Und deswegen, wenn ich mit River Phoenix in Stand By Me getauscht hätte, dann wären alle Mädels in mich verknallt gewesen. Und das hätte ich total cool gefunden.
Willst du uns was erzählen, Alex?
Also so einfach. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen.
Okay. Ja, zweite Runde geht an Felix.
Das ist jetzt sehr persönlich. An meiner Schule waren alle Mädels in den Typen mit der Brille verliebt. Und ich wäre gerne er gewesen, damit alle Mädels auf mich stehen. Also tut mir leid, das kann ich nicht gelten lassen als ein valides Argument.
Und Alex hat nochmal 10 Sekunden.
Ich habe Stand By Me nicht gesehen.
Viele Klassiker habe ich auch nicht gesehen.
Deswegen kann ich leider nicht weiter argumentieren. Ich habe versucht, mich bis hierhin durchzuwursteln.
Das hat gut funktioniert.
Aber den habe ich leider verpasst.
Das muss ich sagen. Ich fand, die erste Runde ging eigentlich an Alex, weil das ein verdammt gutes Argument war. Aber hättest du in der zweiten Runde
dich
nicht so verspielen sollen. Und damit geht für mich der Punkt an Felix. Axel, du als Stand-by-Me-Fachmann, mit wem hättest du getauscht?
Das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass die Figur von Teddy the Champ das krasseste Schicksal ereilt.
Ja.
Später. Und dass man deswegen auch sagen könnte, will ich wirklich mit dem tauschen?
Und mit wem hättest du getauscht?
Ja, schon mit dem Erzähler, weil er so, er ist ja am Schluss dann irgendwie Autor und erzählt das ganze Ding und so.
Aus Karrieregründen.
Ja, und ist halt am Anfang, ja genau, aus Karrieregründen. Genau.
Du wärst doch Kiefer Favalet gewesen.
Zählt nicht zu den Hautcast leider.
Übrigens hatte doch der, ich mochte den mit der Brille auch so gern, der hat doch immer das Lied gesungen, wenn er seine Schlafrolle wie so ein Gewehr gehalten hat.
Ja, der war irgendwie auch cool.
Also ich hab den auch, das Gewehr,
ich weiß nicht, wie lange es her ist, weil ich den gesehen habe.
Ja, der hatte auch ein schlechtes Elternhaus und so. Und dann ist er in die Army gegangen und dann hat er nie wieder was von ihm
gehört. Ich hole den Film baldmöglichst.
Also wirklich.
Bitte, der ist sogar auf Netflix, also guck ihn.
Gibt uns
gerne. Oder war zumindest.
Affiliate. So, wir kommen zur nächsten Frage und das ist auch schon die entscheidende der gesamten Partie. Ach.
So spannend.
Halt, wie viele Punkte hat Axel?
Einen.
Und den mit Stolz.
Frage. Und die widme ich auch einer Frage, also einer Antwort aus den Hauptrunden. Und das war eine andere Literaturverfilmung. Und diese war deine, Felix. Du hast nämlich eine Flug übers Kuckucksnest genannt. Und das war unter anderem auch eine Durchbruchrolle für einen anderen Schauspieler. Deshalb, welche ist die beste Filmrolle von Danny DeVito? Wenn jetzt einer Twins nennt oder so, fand ich es gerade witzig.
Ja.
Muss es ein Film sein eigentlich?
Ja, habe ich auch schon überlegt.
Ach, wegen hier.
Ja.
Es muss, glaube ich, ein Film sein.
Ja, wir sind ein Filmpodcast.
Weil das ist seine beste Rolle. It's Always Sunny in Philadelphia.
Na ja, gut, aber er ist auch ein großer Filmschauspieler. Es sei denn, es hat keine Antwort, dann muss ich eine andere Frage aus dem Hut ziehen. Müsst überlegen. Soll ich eine andere Frage ausmachen?
Nein, ich würde Twins nehmen, tatsächlich.
Okay. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz browsen, damit ich nicht irgendwas vergesse, irgendwas offensichtlich ist, wo ich mich mal gewundert habe, dass er da mitgespielt hat. Ich habe diesen einen Film, aber den hat nee, das wird nichts mehr. Hätte einfach nichts sagen können, wenn du eine neue Frage bekommen, Alex. Jetzt willst du hier auf Twins pokern. Ich habe doch sofort geschaut.
Also irgendwann muss eine Antwort kommen, Felix.
Ja, dann nehme ich einfach auch Batman und Robin. Ne? War doch. Nee, wo hat er den Pinguin
gespielt? Batman's Rückkehr.
Batman's Rückkehr, genau.
Batman's Rückkehr.
Der als Pinguin.
Und Alex darf anfangen, wenn er anfangen möchte. Mhm.
Ja, also ich finde, es gehört ja schon noch viel dazu, wenn man von kleinem Wuchs ist wie Danny DeVito, dass man daraus halt einfach ein Asset macht, ja, statt einer Schwäche. Und sich dann hinzustellen, zu sagen, hey, mein Kumpel Arnold Schwarzenegger, der 2 Meter groß ist und muskulös ist, mit dem drehe ich zusammen einen Film, wo wir so tun, als wären wir Zwillinge. Dazu gehört eine Menge Mut und ich finde, das hat er großartig hingekriegt.
Und Felix?
Ich würde mal ganz kurz mal das von Alex wirken lassen.
Mariniere darin.
Der Pinguin ist eine komplett bescheuerte Filmfigur. Fakt. Aber dafür brauchst du auch einen gewissen einen Schauspieler, der das Talent hat, diese bescheuerte Filmfigur zum Leben zu erwecken. Und das hat den Vito hervorragend hinbekommen. Es ist komplett überzeichnet, komplett sinnfrei, aber es macht wahnsinnig viel Spaß und das musst du erstmal hinkriegen, bei so einem Material so eine Figur auf die Leinwand zu bringen.
Willst du wirklich argumentieren, dass seine beste Rolle eine ist, wo er unter Tonnen von Make-up und Kostüm verschwindet und nicht eine, wo er einfach seinen ganz normalen Charme spielen lassen kann gegenüber?
Du argumentierst die Richtung, ich kann es genauso machen. In Twins ist er klein, Arnold Schwarzenegger ist groß. Das sind die Witze, fertig, aus. Das ist wirklich der Film und das ist auch nicht besonders tiefgreifender als mein Make-up, Danny DeVito.
Dieser, wo die Frau entführt wird, die er nicht zurückkaufen will. Da wird seine Frau
entführt. Irgendwas mit Train.
Und er ist extrem froh, dass sie entführt wurde und will das Lösegeld nicht zahlen.
Weiß ich gar nicht.
Das war, glaube ich, mit Goldie Hawn oder
ich
so.
Weiß die Mama aus dem Zug. Irgendwie sowas, ne?
Irgendwas.
Kann sein. In der zweiten Frage habt ihr euch ganz schön was um die Ohren geknallt.
Ich fand Felix erste Ausführung besser und Alex Antwort darauf besser. Also daraus kannst du jetzt machen, was du willst.
Sehr schöne Putt-Antwort.
Genau, also das ist meine Einschätzung. Ich bin ja nur Juror 2b oder 1b.
Ja, das stimmt.
Ich fand, diese Make-up-Sache ist natürlich ein ganz gutes Argument. So, aber ja, dafür gut, ist meine, es halt...
Ich kann jetzt ja nicht mehr argumentieren.
Nee, dafür ist es halt aber... ja, auch richtig, was du gesagt hast, dass Twins einfach nur drauf abzielt. Der eine ist groß, der andere klein.
Die erste Runde, bei wem besser?
Felix.
Bei Felix. Ich würde nämlich die zweite Runde, glaube ich, als ausgeglichen ansehen. Der eine hat gesagt, da hast du Make-up, und der andere hat gesagt, du bist klein und das ist nur der Gag. Das ist recht einseitig so, ja? So würde ich das als relativ gleichgewichtige Argumente sehen. Und dann fand ich, glaube ich, ich mag den Charakter. Das hat mich gewundert, dass ihr den so schlecht darstellt. Nee, aber
ich finde den eigentlich nicht gut. Man muss halt dann irgendwie was finden, wo er vielleicht.
Ich fand dann, glaube ich, aber trotzdem stärker, diesen absurden Charakter umzusetzen, fand ich einen Tick stärker, als Mut zu haben, sich neben Arnold Schwarzenegger zu stellen, auch wenn das Mut bedeutet. Und deshalb geht der Punkt für mich ganz knapp an Felix. Und damit gibt es die große Fanfare.
Ja, Felix, herzlichen Glückwunsch.
Ich glaube, damit hast du es jetzt geschafft. Du hast Robert überholt.
Vielen Dank. Also ich mogel mich wieder hier durch, wobei ich sagen muss, hartes Stück gegen Alex hier, dass er das erste Mal dabei gewesen ist.
Axel war. Und auch gegen Alex. Axel.
Aber das war teilweise sehr gut. Also spannend auf jeden Fall.
Ja, ich fand es auch sehr spannend. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen meinen Kandidaten. Es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Und dann frage ich natürlich, wie immer, wo findet man euch denn, wenn man euch nicht hier bei mir hören kann? Felix?
Ja, man kennt mich von serienjunkies.de. Da schreibe ich Kritiken oder bin ab und zu mal in irgendwelchen Videos zu sehen. Oder wir machen auch Podcasts. Checkt das mal aus auf YouTube oder generell, wo ihr Podcasts findet. Oder ihr könnt mich auch direkt finden auf Twitter unter @johnferrari.
Ich firmiere überall unter meinem normalen Namen, Alex Matzkeit, Twitter, Facebook, Letterboxd und was es sonst noch alles so gibt. Und ich habe einen Blog, da schreibe ich über Film, Medien und Zukunft.
Die
und
Zukunft.
Das heißt Real Virtuality.
Und Axel?
Yo, ich schreibe für serienjunkies.de Kritiken hauptsächlich, eine eigene Kolumne, Podcasts, Videos, alles Mögliche. Und bei Twitter unter Max Stilecht zu finden.
Mich findet man entweder, wie ihr mich gerade gefunden habt, oder als Jimmy Tweetboy bei Twitter. Ich bedanke mich bei meinen Kandidaten. Wenn ihr unsere lieben Zuhörer diesen Podcast unterstützen wollt, noch einmal der Aufruf, könnt ihr das gerne per iTunes oder Patreon machen. Ihr kennt die üblichen Kanäle. Ich sage vielen Dank und
danke,
tschüss.
Danke für die Einladung.
Danke, Henning.
Und danke euch.
Und danke, Alex. Danke, Felix.
Danke, Alex.
Tschüss. Danke, tschüss.
Ciao.